Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Tobi.
Hallo Thomas, hallöchen.
Einen wunderschönen Nachmittag.
Ja, mittlerweile sind wir ja schon am fast späten Nachmittag.
Okay. Ja. Wir haben gesagt, die Wartezeit auf die Lost Ark-Server, beziehungsweise dass man spielen kann, überbrücken wir einfach mit einer Podcast-Aufnahme.
Okay.
Aktuell Position 2768.
Da müssen wir heute aber
nicht 12.000. 12.768, so.
Da müssen wir heute aber eine extra lange Folge aufnehmen.
Das kann ein paar Stunden dauern, ja.
Okay. Okay.
Und das ärgert mich auch wie Sau, aber was soll's. Es ist, wie es ist, wir können es nicht ändern.
Nun muss ich gucken, ob ich die 120er oder die 90-Minuten-Kassette eingelegt habe in unser Aufnahmegerät.
Oh, aber bitte die gute.
Die TDK oder was meinst du?
ich weiß gar nicht, wie waren das? Die Chroma irgendwas?
Die war aber gab's nicht von TDK, da? Die war irgendwas.
Nee. Ja. Egal.
Egal.
Magnetbänder, wobei hat man ja heute teilweise auch noch. Also.
Naja, es gibt ja viele musikalische Veröffentlichungen, die nach wie vor noch zusätzlich auf Kassette wieder rauskommen. Ne?
Das oder ist Vinyl, so. Ja.
Vinyl schon etwas länger.
Immer wieder. Ja. Wobei, ich muss mir da immer böse auf die Finger schlagen. Wir hatten ja zuletzt erst über Musik gesprochen und es gibt, sagen wir mal so, einige deutsche Künstler aus meiner Schulzeit oder die, sagen wir mal so, in meinem Alter sind, gerade aus der Hip-Hop-Szene, die ja doch das eine oder andere noch auf Vinyl veröffentlichen jetzt. Oder wo so alte Releases jetzt nochmal neu aufgelegt werden auf Vinyl. Und da muss ich mir immer böse auf die Finger hauen, dass ich da nicht irgendwo bestelle oder kaufe ohne Ende. Weil erstens mal habe ich gar keinen Plattenspieler mehr. Weil es macht Vinyl nicht unbedingt so viel Sinn. Und dann nur des Sammelns wegen sich das Zeugs irgendwo ins Regal stellen, macht ja auch keinen Sinn. Ja, okay, Sinn vielleicht schon, ja, weil es ist ja doch was Schönes und Vinyl und gerade auch die Releases und so. Nochmal nett, wenn man da dann was auch im Original auf Vinyl noch hat, schön gepresst, ja. Aber sind wir doch mal ehrlich, ja.
Ja, es ist ja auch so, wenn man Platz hat, dann ist man ja auch sehr verleitet dazu, Dinge zu sammeln. Na, und ich versuche mich da etwas zu disziplinieren und nicht irgendwie in gewisserlei Hinsicht entweder neue Themengebiete zu finden, was ich sammeln könnte, oder alte Sammlungen zu erweitern. Also ich versuche mich da wirklich runterzufahren, na, weil ja, man hat halt die Möglichkeit, was aufzubewahren, aber ich versuche mir dann immer wieder vor Augen zu führen, wenn ich jetzt eine kleine Mietswohnung hätte, dann könnte ich mir den Luxus des Sammelns auch nicht leisten, weil ich nicht den Platz dafür hätte,
ja, das unterzubringen. Oder es ist die Frage, wie viel Platz hier von der Wohnung noch bleiben würde.
Genau. Und es gibt Leute, die brauchen innerhalb der Wohnung etwas mehr Freiraum, und es gibt auch Leute, die stellen sich die Wohnung wirklich mit ihren Sammelobjekten voll bis unter die Decke. Gibt es natürlich auch. Ne?
Keine ja, aber Frage. Je nachdem, was du sammelst, ja, wenn du dich davon trennen musst, kannst du ja vielleicht nochmal den ein oder anderen Euro plus machen.
Ja, ja.
Und daher klar. So schlecht ist es ja auch nicht unbedingt. Nee, aber wie gesagt.
Und es kommt auch immer darauf an.
Für mich macht das keinen Sinn mehr.
Wie groß die Objekte sind, die man halt ja, sammelt. Ne?
Also eine Schallplatte frisst ja, oder braucht ja nicht viel Platz. Oh. Aber ich habe mich beim vorletzten Umzug habe ich mich im Prinzip von allem, was Schallplatte ist, getrennt.
Mhm.
Und jetzt sollte ich dann wieder, nee. Ich habe mich zuletzt von so viel CDs getrennt, weil mittlerweile hast du ja alles entweder in der Wolke oder auf der Festplatte. Ich habe mich im Prinzip, die ein oder andere Scheibe habe ich, also CD habe ich noch, aber da wird auch nichts mehr angeschafft.
Ja, ich habe meine CD-Sammlung nicht weggegeben oder verkauft, sondern ich habe sie nicht mehr so präsent im Zugriff sozusagen. Ich habe sie archiviert, ne? Sagen wir es mal so. Ja. Weil früher hatte man CD-Regale im Wohnzimmer und hat sie präsentiert und hat das alles sortiert gehabt. Mhm. Und das habe ich halt nicht mehr. Ich habe das jetzt alles ein bisschen entschlackt, etwas minimalistischer gestaltet.
Alles, was DVDs, also Filme betroffen hat und Musik-CDs, habe ich zwischenzeitlich Oder habe ich von den letzten habe ich sogar verschenkt, ja, Hauptsache weg. Und das Einzige, was ich an CDs noch habe, sind mal Spieleträger.
Mhm.
Von gerade alten Konsolen noch, die ja. Aber
ja. Naja.
Ansonsten habe ich nichts Scheibentechnisches mehr.
Ja, die Welt ist doch eh eine Scheibe. Ja.
Sag das nicht so laut.
Ich hoffe, man hat die Ironie verstanden.
Ja, dann kriegen wir noch Post. Ja. Ah, hier, ihr seid ja auf unserer Seite. Willkommen im Club.
Okay, solche Post möchte ich persönlich nicht haben. Also, ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, aber nein.
Hallo. Rund.
Gut, und rund geht's auch im Laufe der heutigen Sendung, weil wir haben nämlich wieder die Firma iPalat als Werbepartner an Bord und dazu im weiteren Verlauf der Sendung ein paar Worte mehr dazu.
Genau, apropos weiterer Verlauf.
Ja.
Adressbuch senden? Nee, nicht während der Aufnahme, bitte.
Nein. Ja, ja, und lass uns mal mit ein paar kleinen Themen einsteigen aus der Welt von Apple. Wie so oft. Wurde uns ja auch vorgeworfen, wir reden zu 99% über Apple. Ja, war das nicht auch mal anders geplant? Ja, ja. Mhm.
Ja.
Also, ja, gut.
Das.
Es war mal anders geplant, das ist richtig.
Und ab und zu kommen ja andere Themen auch noch auf.
Ja,
ich weiß nicht, ob wir heute jetzt unbedingt über Elon Musk noch reden wollen.
Oh doch,
aber, stimmt, du hast ja da noch was aufgenommen. Ja,
ja. Ja.
Stimmt, richtig. Ja. Okay, nee, siehst du, kommen wir da auch wieder hin. Ist auch ein anderes Thema, ja.
Genau, ja. Aber in den Staaten sieht es so aus, dass Apple ein paar personelle Probleme hat. Das heißt, die haben Probleme, Personal für ihre Retail-Stores zu bekommen. Das äußert sich so, dass bei den derzeit noch bestehenden Mitarbeitern, also die Mitarbeiter, die dort noch beschäftigt sind, sich enorm viele Überstunden anhäufen und dass sie Schwierigkeiten haben, ihre personellen Bedürfnisse zu decken. Und somit findet auch ein Umdenken statt bei Apple und sie versuchen, die neue Mitarbeiter mit besseren Konditionen anzulocken. Das sieht so aus, dass es zum Beispiel mehr bezahlte Krankheitstage gibt. Das wurde jetzt erhöht von 6 auf 12 Tage, was natürlich im direkten Vergleich mit unseren Arbeitsbedingungen mehr als schlecht ist, auch die 12 Tage. Also da wurde mir erstmal wieder bewusst, dass die Bedingungen bei uns in Deutschland gar nicht so schlecht sind, wenn man mal die Arbeitsbedingungen mit den Staaten vergleicht oder mit anderen Ländern vergleicht. Jetzt auch im direkten Vergleich zu den Apple Stores, die wir bei uns in Deutschland haben, da sind natürlich auch die Arbeitsbedingungen zwar jetzt nicht extrem gut, gerade jetzt nicht im Verkauf oder bei den Leuten, die im direkten Verkauf arbeiten, aber wesentlich besser als die Bedingungen in den Staaten. Ja. Und dann sieht es so aus, dass man früher mehr bezahlten Urlaub bekommt. Das war so bei Apple, dass es so aussah, dass man erst nach 5 Jahren mehr bezahlten Urlaub bekommt. Und diese Frist haben sie jetzt runtergesetzt auf 3 Jahre. Also das sind sowieso ein paar Kernveränderungen, die sie dort vornehmen. Ob das jetzt mehr Arbeitnehmer anlockt, ist sehr, sehr fraglich. Und es hat mich mal wieder sehr erschüttert, wo ich mir diesen Artikel durchgelesen habe, wie schlecht im Allgemeinen die Arbeitsbedingungen in den Staaten sind. Das war mir zwar grundsätzlich bewusst, aber dass das jetzt so ist, das hat mich doch erstaunt. Ne?
Ja, man kann es halt nicht direkt mit anderen Ländern vergleichen, beziehungsweise mit den Leistungen, die wir auch hier bei uns kriegen.
Ja.
Da gerade wenn halt auch Amerikaner jetzt hier in Europa arbeiten oder gerade in Deutschland, nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber die sind dann teilweise auch schon stark verwundert, wie halt so die Leistungen hier aussehen, gerade im Vergleich zu den Staaten. Aber muss man auch wieder sagen, in Staaten ist es halt auch von, je nachdem, welche Größe man auch hat von Arbeitgeber, ist es dann natürlich auch da schon stark abhängig davon, wo man halt auch beschäftigt ist, genauso wie es mit Krankenkasse etc. aussieht. Da gibt es ja viele Firmen, die ihren Mitarbeitern ja dann auch eine Krankenkasse anbieten, beziehungsweise halt die Leistungen, beziehungsweise die Kosten übernehmen für eine Krankenkasse. Das ist ja auch nicht gang und gäbe in den Staaten. Von daher halt auch viel vom Arbeitgeber halt einfach abhängig. Und da weiß ich jetzt nicht, wie sich Apple im Vergleich schlägt, aber ich denke mal, wahrscheinlich noch eine der besseren wahrscheinlich ist. Oder würde ich mal davon ausgehen, ja, wobei da gerade in dem Bereich oder was Silicon Valley betrifft, ich denke mal überwiegend im überregionalen oder im Vergleich zu anderen Firmen in den Staaten, denke ich mal schon, relativ gute Leistungen geboten werden. Klar, wenn du bei uns guckst, wie viel bezahlten Urlaub da hast, wie es bei Lohnfortzahlung und Krankheitsfall aussieht, gerade auch bei Langzeitkranken etc., das ist natürlich eine ganz andere Nummer,
ja. Ja, obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass die Arbeitsbedingungen gerade im Verkauf bei Apple jetzt nicht so rosig sind. Also das, wenn ich mir jetzt das so durchlese, wie gesagt, 6 bezahlte Krankheitstage, das ist ja nun nichts, ne? Also,
Es gibt Firmen, da hast du 0, ja.
Ja, okay, mag sein, aber trotzdem. Hat mich sehr, sehr erstaunt.
Ja, es sieht halt anders aus. Ja. Das sind andere Voraussetzungen halt, die du da einfach hast. Ja,
Ja, so ist es.
Ja. Deswegen, also klar kann man viel über vieles meckern, auch bei uns, aber darüber meckere ich zum Beispiel mal nicht.
Ja. Ja gut, es gibt bei uns auch Jobs, die ich sage mal so, sehr schlecht bezahlt sind und so weiter.
Ja, das ist wieder eine andere Sache, aber wie gesagt, gerade über die Sozialleistungen, die du bei uns hast,
ja,
klar. Über die Rahmenbedingungen im Großen und Ganzen, da sind wir, egal ob du jetzt mal guckst im Einzelhandel oder sagen wir mal in Jobs mit Mindestlohn oder so, sind die Voraussetzungen ja immer noch eine andere als jetzt zum Beispiel in den Staaten.
Ja, klar, das ist richtig. Ja. Das ist korrekt.
Ja, auch wenn du Kündigungsschutz etc. alles mal guckst, ja, gerade auch wie das gestaffelt ist, beziehungsweise welche Möglichkeiten wir in Deutschland auch haben, was jetzt Tarifverträge Betriebsvereinbarungen etc. betrifft, da träumen andere von. Mhm. Aber genug dazu, bleiben wir mal indirekt bei Apple. Mhm. Foxconn hat jetzt gerade im Artikel gesagt, dass sich die, ja, sagen wir mal, Chip-Krise entspannt. Also viele Komponenten, die sie halt beziehen, wo ja die letzten Monate teilweise ja auch länger die Problematik im Markt ja einfach war, dass halt lange Lieferzeiten da waren, Materialien oder Komponenten teilweise nur schlecht zu bekommen waren, dass sich die Lage entspannt. Und sie halt davon ausgehen, dass über die nächsten Monate hinweg zwar nicht unbedingt jetzt so das Vor-Corona-Niveau erreicht wird, aber dass sich die Lage halt wesentlich entspannt. Und das ist ja auch schon mal schön zu hören, dass aus der Ecke, ja, und Foxconn macht ja sehr viel für Apple. Und bei Apple haben wir ja auch schon die ein oder andere Nachricht ja gehabt, beziehungsweise Informationen gehabt, auch gerade was jetzt iPhone und letzte Quartal betrifft, wie viel sie nicht verkaufen konnten, weil sie die Nachfrage nicht decken konnten, weil sie nicht entsprechend genug Geräte bauen konnten. Dass ich, wie gesagt, das hoffentlich jetzt demnächst ein bisschen entspannt. Nicht, wie gesagt, wieder auf das alte Niveau zurück, aber auf jeden Fall wesentlich besser. Und das ist ja auch schon mal eine Nachricht, die ja dann im Prinzip nicht nur Foxconn und Apple betrifft, sondern sich ja quer durch die Branche hoffentlich dann zieht. Und wenn man dann so andere Nachrichten hört, dass ja, hast du es gelesen gehabt in Bezug auf SSD und Preisentwicklung, beziehungsweise dass ja mit einer der größten Produzenten von NAND-Speicher da ja ein paar Chargen entsorgen musste wegen verunreinigten Material in der Produktion.
Nee, das habe ich jetzt nicht gelesen. Nee.
Ja, man geht davon, also 30%, glaube ich, Markt, den er da hat, unter anderem ja auch Zulieferer für Apple anscheinend, was NAND betrifft. Man geht momentan davon aus, dass wahrscheinlich sich jetzt kurz-mittelfristig SSD-Preise um bis zu 10% wahrscheinlich erhöhen werden. Mhm. Weil, wie gesagt, da doch ein relativ großer Teil einfach an Komponenten halt wegfällt. Mhm. Ja, muss man mal gucken, aber ja.
Das erklärt das wahrscheinlich auch ein Erlebnis, was ich in den letzten Tagen hatte. Ich hatte eine Sample-Anfrage bei einem Hersteller gestellt, der SSDs herstellt. Es ging um eine externe SSD und da sagte er mir, ja, sein Sample-Pool wurde jetzt drastisch reduziert und er müsste jetzt extrem priorisieren und er kann mich derzeit für ein Sample nicht berücksichtigen. Jo. Das erklärt natürlich wahrscheinlich auch die drastische Reduzierung des Sample Pools, weil es wurde um 70% reduziert, laut Aussage des Mitarbeiters. Ob das jetzt wirklich so ist, kann ich natürlich nicht kontrollieren.
Ja. Ich habe hier gerade den Artikel nochmal aufgerufen. 6,5 Exabyte. Von Western Digital und Kioxia.
Okay,
Sind jetzt weg wegen verunreinigten Material anscheinend. Ja.
Da hat sich.
Wir sind noch auf der Suche, wo sich der Fehler da eingeschlichen hat. Ja.
Da hat sich eine Menge Elektroschrott jetzt generiert. Wahnsinn.
Naja, vor allem, welche Lieferverträge du wahrscheinlich jetzt alle nicht erfüllen kannst. Ja.
Naja, klar.
Und wie gesagt, aufgrund der Nachfrage dann wahrscheinlich, da geht man momentan von aus, dass 10% klingt jetzt nicht so viel, aber man muss mal gucken, wie groß der Markt mittlerweile ist. Du hast ja bis auf wenige Ausnahmen fast überall nur noch SSDs beziehungsweise halt NAND-Speicher irgendwo mit drin. Und NAND steckt ja auch dann in der SSD und in vielen anderen Bereichen ja auch drin. Da kommt einiges zusammen. Ja,
ja klar, das ist das dominierende Massenspeichermedium. Es ist, wie gesagt, es sei denn, du bist im Großrechnerbereich oder besser bei den Servern, wo halt eine extrem große Datenmenge vorgehalten werden muss. Und da sind es halt im Moment noch zum größten Teil konventionelle Festplatten. Ja, so ist es.
Ja.
Gut. Dann lass uns mal ein wenig über unsere Freunde von Samsung sprechen. Keine Angst, wir reden jetzt ja nicht aus.
Kein Apple.
Wir reden jetzt nicht ausführlich. Also ich möchte jetzt nicht ausführlich über die neuen S22-Geräte sprechen.
Nein.
Weil es technisch gesehen jetzt in meinen Augen keine extreme Weiterentwicklung war. Es war eine solide Modellpflege, ja. Mehr Evolution als Revolution, aber das sehen wir ja im gesamten Smartphone-Markt.
Ich wollte gerade sagen, ja, generell. Ja.
Das ist bei Apple ja jetzt nicht anders und das ist mehr oder weniger eine Entwicklung, die sich auf ganz kleinen Schritten weiterentwickelt. Die großen Paukenschläge sehen wir da jetzt leider nicht mehr. Ich stelle mal so die steile These in den Raum, dass der Smartphone-Markt ist mehr oder weniger ausentwickelt.
Ja, kann man jetzt, glaube ich, so nicht unbedingt stehen lassen. Gerade, ja, es ist halt die Frage, wie definiert man halt ausentwickelt oder beziehungsweise halt auch gerade alles, was jetzt in den Flip-Bereich geht, da hatten wir es ja auch jetzt vor kurzem erst davon gehabt, inwieweit lässt man das halt als Innovation halt durchgehen?
Ja, da kann man natürlich trefflich drüber streiten, ganz klar. Und für mich ist der Foldable-Markt ein ganz, ganz schwieriger Markt und dem stehe ich sowieso sehr kritisch gegenüber.
Mhm. Ja.
Na gut, aber trotzdem sind mir ein paar Dinge sehr positiv aufgefallen, was Samsung da verkündet hat. Zum Beispiel, dass sie jetzt 4 Jahre Major-Updates liefern. Das ist schon mal eine Aussage. Und 5 Jahre lang Sicherheitsupdates. Also man kann jetzt wirklich sehr, sehr lange sein Gerät benutzen und ist immer auf dem neuesten Stand. Und das ist im Android-Bereich schon mal echt eine Ansage. Da hat Samsung mal vorgelegt. Ich glaube, da sind sie jetzt sogar vor Google mit ihren Pixel-Geräten. Also da sind sie jetzt eigentlich Klassenprimus, ne?
Sind auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Hm. Wobei sie es ja, glaube ich, ein bisschen einschränken, ja. Also sie machen es ja nicht durch. Sie produzieren ja mehr als das S22.
Ja, ja,
wenn man
klar.
Da mal guckt, wie viele Geräte oder unterschiedliche Geräte sie ja machen, also nicht für alle Samsung-Geräte hast du, glaube ich, diese Zusage.
Ja.
Aber gerade für die ganzen, ja, oder gerade für das 22 beziehungsweise für diese Familie hast du halt auf jeden Fall die Sicherheit jetzt, dass du so lange halt zumindest mal Updates bekommst.
Mhm.
Inwieweit du die natürlich von Android haben willst, ist eine andere Frage. Das eine oder andere, was man jetzt von 12L und von 13 gesehen hat, naja, okay, aber das muss man halt mal in der Praxis sehen, wenn es dann auch wirklich da ist und nicht nur Beta, was da dann auf einen zukommt. Aber wenn man da auf jeden Fall schon mal sich darauf verlassen kann, dass es dann auch kommt, ist ja auch schon mal viel gewonnen. Und man muss ja auch mal gucken, ja, du, wie lange nutzt du dein iPhone jetzt, wie lange nutze ich mein iPhone? Mhm. Wenn wir beiden noch bis September warten, sind die 4 Jahre voll.
Ja.
Da muss man auch mal gucken. Es ist ja heute generell so, ja, dass gerade in Deutschland oder die meisten nutzen die Geräte ja, wie die Vertragslaufzeit ist, und es ist ja immer noch ein laufzeitdominierter Markt, den wir ja haben. Von daher hast du ja mindestens mal 2 Jahre, wo das Gerät ja dann auch in der Regel von derselben Person genutzt wird, dann weitergegeben wird. In unserem Fall werden es dann, ob es bei mir wirklich 4 Jahre werden, wage ich mal stark zu bezweifeln. Ich denke mal, demnächst muss dann doch mal ein neues iPhone her. Es wäre natürlich schade, du nutzt dein Gerät 4 Jahre, gibt es weiter, dann haben wir keine Updates mehr da, aber das Risiko hast du dann einfach. Ja,
ja gut, bei Apple ist das Risiko schon relativ gering, weil die Geräte ja länger abgedatet werden im Regelfall. Also, ne?
Und ich bin mal gespannt, ob sie das wirklich dann auch die nächsten 10 Jahre so noch durchziehen. Bin ich echt mal gespannt.
Ja, aber ich glaube schon, weil der allgemeine Marktdruck ist ja dahingehend, dass es in Richtung Nachhaltigkeit geht. Und da hört ja auch dazu hört ja auch, dass die Geräte halt länger benutzt werden. Und das ist ja auch,
was jetzt Software betrifft, und das ist ja auch gerade in der Gesetzgebung wieder so ein Thema, ja. Hm.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch der, warum Samsung reagiert, weil der allgemeine Druck, der aus der ganzen Szene kommt, den spürt natürlich auch Samsung, und Apple hat ja dieses ganze Thema der langen Update-Fähigkeit der Geräte vorgelegt. Ne? Also da haben sie
wobei sie da auch die letzten Jahre starken Kritik standen, wenn man mal guckt, auch die ganzen Klagen, die sie hatten in Bezug auf Geräteverlangsamung, Batterie, was wir hatten, etc. Da gab es natürlich auch schon viel Kritik, aber nach wie vor muss man sagen, da ist man, selbst wenn man einfach sagen muss, es gab da die Situation, dass halt wirklich aufgrund der Batterielaufzeit beziehungsweise der Akku-Lebensdauer da ein bisschen, ja, wie soll man jetzt sagen, manipuliert nicht, tricksen will ich es auch nicht nennen, aber dass er halt optimiert wurde, um es mal so auszudrücken.
Mhm.
Mir ist das nach wie vor immer noch lieber, als dass das Gerät unbrauchbar wird. Ja,
ja, auf jeden Fall. Also das ist so ein Punkt, der mir sehr positiv aufgefallen ist, was ich aus diesem Event halt mitgenommen habe. Und was mir auch sehr gut gefällt, dass die Note-Reihe jetzt quasi ersatzlos gestrichen worden ist und die Kernfunktion vom Note ins Ultra gewandert ist. Also der S-Pen.
Ja, das Note ist tot, es lebe das neue Note.
Ja, der S-Pen ist jetzt ins Ultra gewandert.
Hm.
Und im Endeffekt war es ja auch in der Vergangenheit so, dass sich das Note nicht großartig unterschieden hat zum normalen Galaxy. Da gab es, glaube ich, in der Arbeitsspeichergröße Differenzierungspunkte. Das Note hatte, glaube ich, klassischerweise also in der Vergangenheit mehr Arbeitsspeicher und halt den S-Pen. Und sie haben jetzt im Endeffekt 2 Gerätekategorien zusammengeführt, was ja auch so ein bisschen ich sag mal so, auch so ein bisschen in den Nachhaltigkeitsbereich reingeht. Man muss nicht zusätzlich noch eine Produktlinie am Leben halten. Man muss sie nicht entwickeln, man muss sie nicht weiterführen. Man kann quasi die Features in ein Gerät zusammenführen, und das haben sie jetzt gemacht. Und das bewerte ich jetzt auch mal sehr positiv. Ja. Ich würde mir persönlich wünschen, dass sie auch noch ein paar andere Geräte eindampfen und ein paar Funktionen zusammenführen und das gesamte Smartphone-Portfolio etwas reduzieren würden, weil es ist Wahnsinn, wenn man sich das komplette Samsung-Portfolio anschaut, was die für ein großes Portfolio haben, das ist sehr, ich finde, sehr negativ. Aber darüber kann man sich natürlich auch streiten.
Ja, okay, sie besetzen natürlich auch viele andere Felder oder Märkte, an denen Apple auch oder andere auch kein Interesse haben.
Ja.
Die sind da sehr quer oder sehr breit aufgestellt. Ist halt eine andere Strategie, als jetzt zum Beispiel Apple fährt.
Ja, obwohl sich da Apple ja auch schon etwas mehr geöffnet hat, iPhone SE als Stichwort.
Zwangsweise, klar, weil sie da natürlich auch zumindest mal diesen Markt halt mit bedienen wollen.
Ja.
Aber Samsung ist da natürlich noch wesentlich breiter aufgestellt. Mhm. Alleine schon, ja, weil sie halt gerade im subventionierten Bereich
ganz stark
weltweit
sind, ganz
klar, da natürlich auch überall einen Fuß in der Tür halt einfach drin haben wollen, ja.
Ja.
Und wenn man mal guckt, welche Samsung-Geräte du schon für 1 Euro im Vertrag mitholen kannst, oder wie da auch die Gebrauchtpreise einfach sich entwickeln, das ist eine ganz andere Sache als bei Apple. Ne?
Die Gebrauchtpreise sind für den Kunden, der gerade ein Gerät sucht, sehr interessant, aber für den, der es verkaufen will, nicht so interessant, sagen wir es mal so.
Je nach Modell, was man hat, ja.
Ja. Selbst wenn du ein
Flagship-Phone
hast, die sind auch sehr schnell, die verfallen auch sehr schnell im Preis. Ne? Das ist jetzt nicht nur bei den günstigen Modellen so, auch die Flagship-Geräte sind sehr schnell dabei, im Preis zu verfallen. Hm. Naja, okay. Und dann hatten sie ja noch ein Tablet vorgestellt, haben wir auch gerade kurz vor der Sendung drüber gesprochen. Da haben wir jetzt eine Notch, die uns da präsentiert wird. Mhm. Und kleine Randnotiz, Samsung hat sich ja ein bisschen negativ in der Vergangenheit zu der Notch bei den iPhones geäußert. Und alle diese Videos sind nicht mehr auf dem Samsung-Channel aufzufinden. Die haben sie, sagen wir mal, so unter den Teppich gekehrt. Das ist ein kleiner Fun-Fact am Rande.
Aber wie heißt es schön, das Internet vergisst nichts, ja.
Nein, die Videos sind natürlich irgendwo noch aufzufinden, das ist keine Frage. Aber es ist immer sehr interessant, die Marketingstrategie von Samsung zu verfolgen. Und sie können sich dann auf einmal gar nicht mehr daran erinnern, dass sie jemals negativ über die Notch gesprochen haben, so ungefähr.
Ja, aber wie war es bei Steve Jobs auf der Bühne? Auf so einem kleinen Gerät will keiner Video gucken. Und wie er drauf hatte, der Nano-Video.
Ja, okay.
Aber klar, er hat sich ja nie ist klar, gab es auch bei Wettbewerber die eine oder andere Äußerung von ihm. Aber dass sich jetzt Apple, wie gesagt, so über Produkte von einem Wettbewerber lustig gemacht hat, gab's das mal?
Also ich glaube nicht so explizit.
Ich könnte mich jedenfalls nicht so dran erinnern, wie es halt Samsung teilweise über Apple-Produkte gemacht hat.
Es gab halt immer diese, in den letzten Jahren verstärkt immer diese Performance-Geschichten, Android und Market-Share-Geschichten und Update-Geschichten, wie lange sie halt die Updates noch liefern und im Vergleich das Android macht. Also das ist in den letzten Jahren mir auch verstärkt aufgefallen, dass das Apple immer wieder angeführt hat, wo ich immer wieder angemerkt habe, Mensch, das hat doch Apple gar nicht nötig, sich auf dieses Niveau zu begeben, aber sie haben es halt gemacht und ja, gut, das ist das Einzige, was mir so als direkte Ansprache in Richtung Android aufgefallen ist. Aber ich glaube, sie haben niemals explizit Marken genannt. Und das haben sie relativ selten gemacht. Ja. Ich glaube, performance-technisch haben sie es mal mit Laptops gemacht. Da haben sie, glaube ich, irgendwie Dell-Geräte oder Lenovo-Geräte genannt, wenn es um Performance ging. Das haben sie mal gemacht, aber so richtig aggressiv, wie es Samsung gemacht hat, hat es, glaube ich, Apple nie durchgezogen. Ansonsten möge mich jemand aus der Hörerschaft korrigieren. Ja, so ist es. Kommen wir zum Themenblock AirTags. Es ist mittlerweile ein Themenblock geworden.
Oh mein Gott, ja, das wird auch so ein Running Gag.
Ja, auch so ein Phänomen. Ja. Wie wir auch schon in den letzten Sendungen festgestellt haben, Tracker gab es schon jahrelang vor den AirTags und jetzt wird halt dieses Stalking-Problem erst richtig bekannt oder richtig hochgewühlt. Vorher hat da keiner drüber geredet, also jetzt nicht die Massenmedien. Es mag natürlich vereinzelt Stalking-Fälle gegeben haben, auch mit anderen Produkten von Teil oder von Samsung oder was es da alles auf dem Markt gibt, aber diese Themen wurden nie in die Massenmedien gespült. Ne? So ist es. So, fangen wir erstmal mit einer Produktneuheit an. Es gibt einen expliziten Hundetracker, der im Whoist-Netzwerk zu Hause sein kann und der dementsprechend auch von Apple zertifiziert worden ist. Das ist der Facepore, ich weiß jetzt nicht, wie es ausgesprochen wird, nehmen wir mal an, das ist jetzt richtig, SmartTech oder Y oder YIP SmartTech, die Marke Facepore und die Produktbezeichnung sagte mir vorher gar nichts. Das Produkt zeichnet sich so aus, dass es extrem robust ist, dass es halt wasserdicht ist und dass es halt auch am Hundehalsband getragen werden kann. Also, dass man diese ganze typische Befestigungstechnik für Hundehalsbänder hat. Und wie gesagt, wasserdicht, stoßfest und so weiter. Das ist im Endeffekt der große Vorteil von dem Produkt. Man könnte im Endeffekt genauso ein AirTag nehmen und dafür ein Case kaufen, der für die Befestigung am Hundehalsband geeignet ist. Das würde im Endeffekt den Zweck auch erfüllen, weil der Hundetracker kostet genauso viel wie ein AirTag. Der kostet 35 US-Dollar. Bisher erscheint er ausschließlich in den Staaten oder bisher ist er nur in den Staaten verfügbar. Ob oder wann das Ding nach Europa oder nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt.
Ist das dann auch so ein, ich sag mal, normaler Bluetooth-Tracker? Weil für 35 Dollar kann da ja nicht viel Technik drinstecken.
Ja, es ist im Endeffekt, der hat die gleiche Grundfunktionalität wie das Apple-Ding. Ja, ist okay. Natürlich kein GPS-Tracker, also jetzt nicht erweitert mit irgendwelchen Funktionen. Er ist im Endeffekt ein AirTag letztendlich. Nur anders verpackt und auf robuste Umgebung optimiert oder für robuste Einsatzzwecke optimiert. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, was etwas, da gibt es mal wieder einen Stalking-Fall, wo der erste Stalker oder im ganzen Verfahren sozusagen verhaftet worden ist. Das muss man auch so ein bisschen aufdröseln, weil er ist jetzt nicht explizit nur deswegen verhaftet worden, weil er seine Lebensgefährtin gestalkt hat, sondern weil es wohl auch ein Fall von häuslicher Gewalt vorliegt oder aufgetreten ist oder und weil auch ein Fall von Hausfriedensbruch vorlag. Also sind mehrere Delikte, die da sich aufsummiert haben sozusagen. Und im Zuge dessen, dass halt die Polizei halt alarmiert worden ist und dass dieser häusliche Streit quasi so eskaliert ist, dass halt auch die Polizei gerufen worden ist und sich das Ganze mal etwas genauer angeschaut hat, hat ein Beamter im Fahrzeug des Opfers auch ein AirTag gefunden. Und das ist quasi der ganze Hintergrund der Geschichte. Die Massenmedien haben es jetzt ein wenig anders interpretiert. Sie haben halt gesagt, okay, Stalking, die erste Festnahme aufgrund von Stalking. Aber wenn man sich genauer das Ganze anschaut, sieht es ein bisschen anders aus. Da sind halt noch ein paar andere Straftaten erfolgt. Es ging jetzt nicht nur um Stalking. Aber der hat halt das komplette Programm abgezogen. Ja. So, und das Thema wurde wohl so präsent, allgemein das Thema Stalking, dass sich auch Apple dazu genötigt gefühlt hat, was zu tun. Und jetzt hat Apple also ein paar Maßnahmen eingeleitet. Die erste Maßnahme ist, wenn man das erste Mal ein AirTag einrichtet, dass man einen direkten Hinweis bekommt, dass die Verwendung von AirTags ausschließlich zum Tracken von Personen ohne Zustimmung nicht erlaubt ist und dass das in vielen Regionen der Welt eine Straftat darstellt. Und wie gesagt, Stalking ist kein Kavaliersdelikt. Also das bekommt man explizit bei der Ersteinrichtung der AirTags jetzt angezeigt. Dann gibt ist eine Erweiterung des bestehenden Support-Dokumentes. Da wird nochmal darauf hingewiesen, explizit, dass es nur darum geht, seine eigenen Dinge zu tracken und es nicht erlaubt ist, fremde Personen zu tracken, die nicht darüber in Kenntnis gesetzt werden und die nicht ihr Einverständnis dazu geben. Das wird auch nochmal im Support-Dokument erwähnt, wie jetzt auch bei der Erstinstallation der AirTags. Das ist ja auch richtig so. Das hätte man auch schon ein bisschen früher einbauen können, aber wahrscheinlich hat Apple in dem Moment auch nicht gedacht, dass dieses Thema so präsent werden wird. Des Weiteren hat man die Möglichkeit, jetzt auch dieses Precision Finding anzuwenden, wenn einen angezeigt wird, dass sich ein fremder AirTag in der Nähe befindet. Aktuell ist es halt so, dass es nur angezeigt wird, es befindet sich irgendwo ein fremder AirTag, aber man hat halt nicht diese Möglichkeit, wie bei einem eigenen AirTag, das Ding exakter zu lokalisieren. Und das wird jetzt auch bei den fremden AirTags angezeigt. Und man hat jetzt halt die Möglichkeit, den fremden AirTag oder den vermeintlich fremden AirTag schneller zu finden. Da wird also auch noch ein bisschen was an der Genauigkeit getan, das Produkt aufzufinden oder schneller aufzufinden. Ja, und des Weiteren ist es so, dass die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden etwas intensiviert wird. Sie weisen darauf hin, dass, wenn es sich um einen Stalking-Fall handelt oder um einen Stalking-Verdacht handelt, dass die Daten direkt auch weitergegeben werden. Das haben sie auch schon in der Vergangenheit getan. Das konnte man jetzt auch nochmal aus der Pressemitteilung herauslesen. Also Apple ist da, was die Datenherausgabe anbelangt, in diesem Fall sehr kooperativ. Was ich auch richtig finde, wenn es sich um einen konkreten Stalking-Fall handelt, sollte man auch die Daten rausgeben. Das finde ich auch gut so. Und des Weiteren wird nochmal darauf hingewiesen, dass jeder AirTag eine Seriennummer hat und die Seriennummer dementsprechend auch mit der Apple-ID verknüpft ist. Und das sollte sich wahrscheinlich mal jeder potenzielle Stalker auf der Zunge zergehen lassen. Dass man, wie gesagt, nicht mehr so, also mit den normalen Bordmitteln nicht mehr anonym unterwegs ist. Ja. Ja, das sind im Moment so die Dinge, die Apple umgesetzt hat, und sie prüfen noch weitere Maßnahmen im Laufe des Jahres, um das ganze Thema Stalking noch mehr einzudämmen, und da wird wahrscheinlich noch ein wenig mehr kommen, laut eigenen Aussagen. Jo. Hm. Gut, dass Apple reagiert, und interessant, dass es jetzt so hochkocht, das Thema. Ne?
Ja, okay, Apple kann die Presse natürlich nicht recht sein. Ne?
Nee. Und mehr oder weniger ist der Druck sehr hoch, und dass sie da reagieren müssen, ne? In dem Fall. Aber man sieht auch bei vielen Dingen, dass die Berichterstattung nicht so sauber ist, wie jetzt zum Beispiel der Fall, wo derjenige festgenommen worden ist. Also wie gesagt, da sind mehrere Straftaten aufeinander oder ineinander reingeflossen.
Weil wie immer, ja? Apple in der Schlagzeile.
Ja, und es hat jetzt nicht, es hat jetzt nicht nur damit zu tun gehabt, dass derjenige einen AirTag bei seiner Lebensgefährtin versteckt hat, sondern es sind halt mehrere Straftaten im Vorfeld schon erfolgt. Und daraufhin ist dann eine Festnahme durchgeführt worden. Also es ist nicht nur festgenommen worden, weil dort ein AirTag im Auto lag. Das haben einige Medien etwas anders berichtet. Ja. Naja. Gut, dann lass uns mal einen harten Themenbreak machen und lass uns mal in die Gerüchteküche einsteigen. Die Digitimes-Leute haben jetzt mal wieder den Vogel abgeschossen, hast du das mitbekommen?
Kommt doch an, was du meinst jetzt.
Ja, ich meine, es gibt ja sehr viel Spekulationen um das März-Event, das eventuell kommende März-Event. Die meisten sagen. Damon
hat ja den Termin im Prinzip jetzt nochmal bestätigt.
Er sagt ja, der 8. März wird der Termin. Und da werden wir den Spring Event haben am 8. März. Wiederum, Ross Young hat gesagt, naja, er glaubt nicht an den 8. März. Und wenn man sich den Track Record von Ross Young anschaut, der ist auch sehr gut und sehr sauber. Also, ich weiß nicht, ob wir wirklich am 8. März ein Spring Event sehen. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ne? Und spätestens so am 1. März rum sollten wir dann, also der allerspäteste Zeitpunkt, 1. März, sollte dann auch eine Einladung rausgehen. Ne? Sonst ist es ein bisschen zu spät. Oder es kommt ein Presse-Event. Ein Presse-Event.
Also wenn, dann wird es ja eh eine reine Online-Veranstaltung. Also
ja, das sowieso.
Ne? Ob die, das musst du ja nicht 4 Wochen im Voraus ankündigen.
Ja. Naja, aber auch in der Vergangenheit haben sie so ein Online-Event immer 8 Tage vorher angekündigt, so im Schnitt. Ja. Und das pusht natürlich auch nochmal die Berichterstattung, wenn jetzt Apple ein Event ankündigt. Was meinst du, was da wieder
dann los ist? Ja, ein paar Gerüchte mehr und Spekulationen hier und.
Ja, genau. Ja. Naja, gut. Also, 2 Dinge scheinen ja sicher zu sein. Das iPhone SE in der 3. Generation, das soll ja wohl recht sicher sein. Und ein aktualisiertes iPad Air der 5. Generation. Also ich glaube, über die beiden Dinge müssen wir nicht mehr sprechen. Das ist wohl schon gesetzt. Alles andere, das ist extremer Spekulatius. Ob da jetzt ein iMac kommt, ob da jetzt ein Mac Mini kommt, das ist sehr, sehr fraglich. Ob beides kommt oder nur eins von beiden kommt, ist sehr fraglich. Aber was DigiTimes jetzt rausgehauen hat, das ist jetzt nach meiner Meinung sehr ins Blaue geschossen. Es geht nämlich darum, dass sie das Einsteiger-MacBook Pro jetzt schon vorstellen wollen, also das Update vom Einsteiger-MacBook Pro. Und das soll jetzt schon mit dem M2-Chip kommen. Und beides halte ich generell für möglich, aber nicht im März. Das ist nach meiner Meinung zu früh für den M2-Chip. Und auch, ja, also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Jedenfalls nicht auf Basis vom M2-Chip.
Ja. Naja, ansonsten macht ja ein Update keinen Sinn.
Ja, aber du hast natürlich erstens mal ein Produkt, was erstmal erklärt werden müsste, dem Otto-Normalkunden, dass der M2-Chip in der Standardausstattung nicht schneller ist als der M1 Pro Max oder der M1 Pro oder der M1 Max. Das ist halt schwierig zu vermitteln, dass es sich hier denn nur um einen Einstiegschip handelt aus der kommenden M2-Serie. Also da würdest du natürlich eine große Verwirrung stiften. Ne? Wie bringst du das den Kunden bei? Das ist das Problem, was ich sehe.
Ja, okay, M2 ist ja nur ein Einsteigerchip. Kann man den Kunden schon verkaufen. Die Frage, die sich mir nun stellt, ist, ob das jetzt schon Zeit wäre, weil M1 ist noch kein Jahr alt.
Ja.
Nee, stopp. Nee, doch, M1 ist ein Jahr alt, oder?
Der ist schon, der ist, glaube ich, jetzt
der ein Jahr alt.
Ja. Ja, auf jeden Fall, ja.
Ende 2020 müsste das gewesen sein. Ja, dann ist er jetzt ein Jahr alt. Könnte natürlich sein, dass wir jetzt schon so weit sind mit dem M2. So ungefähr. Ja, was hat man mal gesagt? 15 Monate, ja? Würde Apple anstreben mit den Apple Silicon Generation, also Updates, käme er jetzt dann ungefähr hin. Je nachdem, wann das Gerät auf den Markt kommt, könnte durchaus sein, hätte man die 15 Monate, 18 Monate, war ja so im Gespräch für die Pro- und Max-Updates, entsprechend dann eher 2. Jahreshälfte. Ambitioniert würde ich sagen, wäre möglich. Sehe ich es allerdings jetzt schon, ja, gute Frage.
Ja, ich meine, es ist auch die Frage der der Verfügbarkeit gewisser Komponenten. Hat Apple genügend Komponenten, um jetzt den iMac vorzustellen? Hat sich das soweit entspannt, dass sie da genügend Stückzahlen liefern können, etc.?
Ja, beim iMac finde ich es ja eher noch interessanter, weil die Gerüchte waren ja auch, dass der iMac kommen soll mit einem M1 Pro und M1 Max.
Richtig.
Nur würde das zur zweiten Jahreshälfte noch Sinn machen, wenn du jetzt schon M2 bringst? Und wäre es da nicht sinnvoller, dann den M2 Pro und Max im neuen iMac zu verbauen? Weil wenn der eh schon so spät kommt.
Ja. Ja, gut, da kann man drüber streiten, ob man diese Generation komplett mit den M1 Prozessoren, also Pro und Max aussetzen sollte und ob man gleich auf den M2 geht, ob das jetzt, keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Ich bin ja auch fest der Überzeugung, dass auch der Mac Pro nicht gleich mit einem M2-Chip kommt, sondern dass der erstmal mit einem M1 Max kommt, im Quadro-Pack oder zumindest im Duo-Pack, wie es ja in der Gerüchteküche gemunkelt wird.
Ja. Und da ist ja auch immer die Frage, ist es dann wirklich eine Mehrprozessorlösung, dass du mehrere M1 Max zum Beispiel hast? Oder ist das halt auch wieder alles integriert in einem, wie sie es ja gemacht haben mit dem Mac, mit dem Pro und dem Max. Das ist ja im Prinzip auch nur ein Chip. Und du hast dann halt die CPU und GPU etc., die Architektur im Chip geändert. Hättest du so eine Lösung dann für den Pro? Oder würdest du wirklich hingehen und würdest mehrere Chips auf die Platine löten? Ja, um es mal so auszudrücken. Weil wenn sie nämlich einen neuen M1 Ultra oder so entwickeln würden für den Pro, hättest du ja entsprechend nicht nur diese 15, wie es mal angedacht waren, die 18 Monate und dann eventuell, keine Ahnung, 21, 24, je nachdem, wie lange es dauert, bis dann der Mac Pro wirklich da wäre mit dem Chip und entsprechend ja dann auch nochmal wahrscheinlich dann die Zyklen für den M2. Also da wird es ja dann durchaus Sinn machen, wenn der Pro dieses Jahr noch kommen soll, dass er eventuell auf der M1-Architektur wäre. Je nachdem, wie sie sich halt dann das vorstellen, wie der Chip dann halt aussehen soll oder wie es halt gelöst wird, wie gesagt, mit mehreren eventuell auf der Platine, je nachdem. Aber das, wie gesagt, könnte vom Entwicklungsrhythmus her eventuell passen. Du hast den M1, du hast den Update zum M1 mit dem Pro und dem Max. Du hast das Update dazu eventuell mit dem Prozessor dann für den Mac Pro und dann halt entsprechend für den M2 nochmal. Du würdest jetzt vielleicht jetzt mit dem M2 kommen, wie gesagt, entsprechend drauf nochmal mit dem M2 Pro und Max und dann ja wieder entsprechend später ja mit dem M2 für den Pro. Könnte durchaus sein, aber wie gesagt, beim iMac, wo wir ja jetzt eh schon den M1 Pro und Max haben und der iMac ja dann, wie gesagt, in der zweiten Jahreshälfte erst sein Update kriegen soll, also der große iMac.
Angeblich, da ist man ja auch nicht sicher, ne?
Ja, aber würde es dann noch Sinn machen, den auf die M1-Architektur halt zu bringen?
Das ist die Frage. Ja. Also wenn Sie ihn jetzt am Spring-Event vorstellen, logischerweise ist es okay. Ja, okay. Ne? Dann wird es passen.
Da sagen aber alle Gerüchte, nein.
Ja.
Der kommt erst später, ja.
Ja.
Dafür kommen halt jetzt wieder verstärkt Gerüchte zu einem Mac Mini-Update.
Das würde mir natürlich sehr gut in die Karten spielen.
Ja. Aber wie gesagt, da verdichten sich die Gerüchte.
Ja.
Um ein iMac Mini mit M1 Pro oder M1
Mac Max. Mini, meinst du?
Weißt du, Mac Mini.
iMac Mini. Ja. iMac ja, Mini ja, wäre ja. Jetzt ein ganz neues Modell, vielleicht.
Ja. Nee, für ein Mac Mini mit Pro oder Max.
Ja.
Und, ja.
Ja, oder wahlweise, je nach Konfiguration, dass man sich aussuchen kann, Pro und Max, also dass man sich das zusammen konfigurieren kann. Vermute ich mal, dass es auch so sein wird. Wenn ein Mac Mini kommen sollte, der etwas mehr Leistung hat, dann kann man sich das wahrscheinlich aussuchen, was man haben möchte an den Prozessoren. Das wäre sehr, sehr gut. Ja, ich vermute auch, dass wir jetzt keine iMacs sehen werden, weil wenn man sich die Gerüchte anschaut, dass es im Moment Probleme gibt bei den Displays, also Beschaffungsprobleme bei den Displays gibt, ja, dann spricht das eigentlich nicht für den neuen iMac, jedenfalls nicht am Spring-Event. Ja. Schauen wir mal. Angeblich sollte ja auch sogar schon der 24 Zoll M1 iMac abgedatet werden. Da gab es ja auch Spekulationen drum, dass das Ding auch schon geupdatet werden soll. Halte ich für genauso unrealistisch. Jedenfalls zum Spring Event hin.
Hm. Vor allem mit was? Auch mit dem M2?
Müsste ja dann, ne? Was sollten sie ihn sonst updaten? Also was kann man da updaten? Es macht jetzt wenig Sinn, den Einstiegs-iMac zu erweitern auf einen Max oder auf einen Pro. Weil es natürlich schön wäre, wenn man die Option hätte, dass man einfach jetzt auswählen könnte, ich nehme einen Pro-Chip oder ich nehme einen Max-Chip, dass diese Option jetzt auch in den kleinen iMac Einzug hält. Aber das ist, glaube ich, nicht
das ist zu viel Leistung für das Ding.
Nicht der Apple-Weg im Moment, weil das Ding ist einfach ein Einstiegs-iMac für den Endkunden, also für den Pro-Zoomer, sage ich jetzt mal, aber nicht für, es ist kein Pro-Gerät, ganz einfach. Mhm. Auch wenn es technisch machbar wäre, da logischerweise auch einen Pro-Chip unterzubringen. Weil 8. März ist ja eigentlich nicht mehr so lange hin.
Genau.
Und ich hoffe, dass da was kommt. Thema Jelly Scrolling, das ist ja auch noch immer ein Thema, was uns beschäftigt in der Apple Community, also mich jetzt persönlich nicht, aber es scheint ein paar Leute aus dem Bundesstaat Connecticut beschäftigt zu haben.
Connecticutze.
Und da habe ich nämlich den falschen Bundesstaat reingeschmissen, weil das war nicht ganz korrekt. Aber egal, es war ein anderer Bundesstaat, streichen wir Connecticut, weil das war nämlich der Bundesstaat mit den Straftaten oder mit der Stalking-Straftat. Mhm,
okay.
Mann, es leben die Notizen, wenn sie richtig strukturiert sind, ne?
Mein Gott, so. Notizen, für was denn?
Ja, für was denn? Man kann ja nicht alles im Kopf haben. Es gibt eine Sammelklage bezüglich des.
Hast du dich da angeschlossen?
Nein, habe ich nicht. Geht ja nicht. Ich wohne ja nicht in den Staaten.
Und aber du hast ein Mini.
Ich habe ein Mini, ja. Und ich nehme zwar diesen Jelly-Scrolling-Effekt durchaus wahr, aber mich stört er nicht so extrem, dass ich da jetzt auf die Barrikaden gehen würde. Und man muss fairerweise auch dazu sagen, dieser Effekt tritt im Portrait-Modus auf und nicht im Landscape-Modus. Und ich verwende mein iPad Mini zu 99,9% im Landscape-Modus. Also betrifft es mich im Endeffekt gar nicht. So, zumindest gibt es eine Sammelklage, dass einige Nutzer sich dadurch gestört fühlen durch diesen Jelly-Scrolling-Effekt und sie möchten Schadenersatz haben. Ja, ob dieser Klage überhaupt stattgegeben wird oder ob sie überhaupt zugelassen wird, das entscheidet dann das zuständige Gericht oder besser gesagt der zuständige Richter. Ja. Als Hauptgrund geben die Kläger an, dass Apple es billigend in Kauf genommen hat und sie bei der Entwicklung und bei der Markteinführung sich dessen bewusst waren, dass diese Geräte diesen Effekt haben, diesen Jelly-Scrolling-Effekt haben. Und dass sie diese
ist gut. Sie sagen ja, dass ihnen bekannt war, dass sie diesen Defekt haben, die Geräte, und dass sie bis jetzt nicht hingegangen sind und haben den Defekt abgestellt und weiterhin defekte Geräte verkaufen.
Ja.
Und auch nicht in ihrem Marketing, also in der Werbung darauf hinweisen, dass die Geräte diesen Defekt haben.
Ja, richtig.
Und naja.
Bloß stell dir jetzt mal vor, Apple würde jetzt diesen Defekt ausräumen, würden den Display-Controller anders positionieren, weil es scheint ja eindeutig mit dem Display-Controller zusammenzuhängen. Ja,
ich hoffe mal, dass sie das für die nächste Generation auch tun.
Ja, aber wenn sie das jetzt in der bestehenden Generation mit einbauen würden oder wenn sie diese bestehende Generation mitten im verändern würden, dann würden alle diejenigen, die ein altes Gerät haben, ohne gefixten Display-Controller auch auf die Barrikaden gehen und wollen alle ein neues iPad oder sie wollen, dass das iPad gefixt wird. Das wäre ja im Endeffekt jetzt ein öffentliches Zugeständnis von Apple. Also das können sie auch nicht machen.
Ne? Also, ja, die Frage ist, handelt es sich wirklich um einen Defekt? Oder ist es wirklich by Design? Ist bautechnisch oder ist technisch einfach nicht anders zu lösen, ja?
Also Ross Young hat gesagt, unser Display-Experte, das liegt am Display-Controller und an der Positionierung des Display-Controllers. Und das hätte man anders gestalten können. Das hätte aber auch wieder zur Folge gehabt, dass etwas mehr Material eingesetzt, also man hätte mehr Material einsetzen müssen. Und er hat vermutet oder er vermutet immer noch, dass es halt damit zusammenhängt, dass gewisse Komponenten nicht in größeren Stückzahlen verfügbar waren und dass sie sich deswegen auf diese alternative Positionierung des Display-Controllers geeinigt haben, intern bei der Entwicklung. Das war so seine Spekulation. Ja, und das liegt ja auch nah. Also Komponentenknappheit, wie gesagt, Chipkrise etc., das sind ja alles Dinge, die letztendlich logisch erscheinen von der Argumentation her von Ross Young. Ne? Naja. Schauen wir mal, ob die Klage überhaupt angenommen wird, die Sammelklage. Das ist ja noch ganz unsicher. Je nachdem, ob der Richter einen guten Tag hat oder einen schlechten Tag hat.
Ja, okay, das sollte ja keinen Einfluss drauf haben, aber. Oh.
Ich glaube, ein Richter ist nie hundertprozentig objektiv. Das geht nicht. Dafür sind es Menschen, die dort sitzen und ja, ist meine Meinung. Gut. Aber ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, lass uns über unseren heutigen Sponsor sprechen. Was hältst du davon?
Können wir gerne machen.
Dann mache ich mal das typische IPA-Lad-Geräusch und gleichzeitig der akustische Hinweis, dass jetzt eine kurze Werbung erfolgt. Und ich versuche mich kurz zu fassen. Zur letzten Sendung gab es sehr viel positive Anmerkungen, dass wir sehr ausführlich über die Geschmacksrichtungen gesprochen haben und dass wir das auch sehr schön akustisch abgebildet haben. Das hat einige Hörer auch dazu bewogen, sich mal ein paar Sorten zu beschaffen. Ja, das freut mich sehr. Es gab natürlich auch ein paar kritische Stimmen, dass wir etwas ausführlich drüber gesprochen haben. Ja, mein Gott, man kann es nicht jedem recht machen. Es war ja auch ein sehr komplexes Thema. Und heute sprechen wir ein wenig über Zahlen und ein paar Hintergrundinformationen. Aber bevor wir das machen, noch eine kleine Anmerkung zur letzten Sendung bezüglich der Sorten und der Wahrnehmung oder meiner persönlichen Wahrnehmung. Ich war letztens in der Apotheke und habe von meinem Apotheker so ein kleines Incentive bekommen eines neuen Hustenbonbons eines marktbegleitenden Herstellers. Und das ist eine neue Sorte. Und ich war natürlich neugierig, wie die schmeckt und habe mir die dann mal zu Gemüte geführt. Und mir ist das dann bewusst geworden, wie groß eigentlich normale Hustenbonbons sind, weil ich in den letzten Wochen ja ausschließlich mit der Flavor Edition unterwegs war und mich an diesen 12 Sorten abgearbeitet habe. Und erst im direkten Vergleich mit einem konventionellen Hustenbonbon ist mir aufgefallen, wie angenehm diese Hustenpastillen im Mund sind. Einfach die ideale Größe haben. Man kann sich auch noch vernünftig mit Menschen unterhalten, trotz dass man eine Hustenpastille oder Halspastille im Mund hat. Also sie haben eine sehr schöne, positive Mundergonomie. Und das ist mir erst im Zuge dessen bewusst geworden, als ich ein konventionelles Hustenbonbon probiert habe. Das ist mir, wie gesagt, nur so ist mir jetzt halt im Alltag wieder aufgefallen. Das wollte ich jetzt nochmal so, diese Alltagsbeobachtung wollte ich jetzt nochmal so zum Besten geben. So ist es. Ja, und jetzt lass uns mal ein wenig über ein paar Hintergrundinformationen sprechen. Ja, wir sagen ja immer, es unterstützt uns die Firma IPA-Lad, aber das ist ja gar nicht richtig. Ich habe es ja auch schon mal versucht, in den letzten Sendungen richtig zu stellen. Die Firma heißt ja nicht IPA-Lad, sondern das Produkt an sich heißt IPA-Lad oder das Branding, wie man so schön neudeutsch sagt. Hinter dem Produkt steht die Firma Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH. Und die Firma Dr. Pfleger wurde 1945 in Bamberg gegründet. Das mittelständische Pharmaunternehmen beschäftigt 370 Mitarbeiter. Und das Produktportfolio umfasst derzeit 60 Arzneimittel. Ja, das so als grundsätzliche Background-Information. Und das Besondere daran ist, das Unternehmen befindet sich zu 100% im Besitz der Dr. Robert Pfleger Stiftung. Und in die Stiftung fließen sämtliche Überschüsse der Dr. Pfleger GmbH. Ja, das ist auch das Besondere daran. Und jetzt fragt man sich, was sind denn die hauptsächlichen Ziele der Stiftung? Das erste Ziel ist natürlich, die Mitarbeiter am Standort zu halten. Und das ist also das Ziel was über die Stiftung schwebt, Erhalt der Arbeitsplätze am Unternehmensstandort. Das zweite Ziel ist es, sich Forschungszwecke oder Forschungsvorhaben zu fördern. Das bedeutet Grundlagen, medizinische Grundlagenforschung etc. Und das dritte Ziel ist, soziale Projekte zu unterstützen. Das sieht wie folgt so aus, dass zum Beispiel Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheime unterstützt werden. Ja, und last but not least ist es so, dass zudem alle 2 Jahre ein Preis verliehen wird. Der ist mit 50.000 Euro dotiert. Das ist der Robert Pfleger Forschungspreis. Und ich denke, das sind so ein paar Grundinformationen, die so die meisten Konsumenten des Produktes gar nicht so auf den Schirm haben. Wie gesagt, dass es hier um eine Unternehmensträgerstiftung geht. Ich glaube, das ist den wenigsten bekannt. Ja, und das war's eigentlich zum heutigen Spot. Wir haben es extra kurz gemacht als Kontrastpunkt zum letzten Spot. Ja, dann würde ich sagen, wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung nicht bei IPALAT, sondern in dem Fall bei der Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH. Aber ich glaube, wir werden auch in den nächsten Sendungen weiterhin IPALAT nennen, das fällt uns durchaus leichter. Gut, also vielen Dank.
Das weiß ja auch jeder. Oder
ja, IPALAT ist einfach,
genau.
Ist ein geläufiger Name sozusagen, mhm. Fast schon wie Tempo. Gut, dann lass uns mal in der Sendung weitermachen.
Okay.
Ja, wo sind wir denn hier im Dokument angelangt?
Das ist die Frage, ob das andere noch ansprechen willst oder nicht.
Das weiß ich nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Das andere Thema ist ja auch ein Thema, was mir ja heute erst kurzzeitig oder kurzfristig unter meine Augen gekommen ist. Und ja, da geht es um Tierversuche. Ja. Und da hat sich das Ärztekomitee für verantwortungsvolle Medizin eingeschaltet. Denen ist nämlich aufgefallen, dass die Firma Neuralink Tierversuche durchführt, die, sagen wir mal, nicht so im schweren Maße gegen das Tierschutz Gesetz verstoßen. Neuralink ist die Firma von Elon Musk und da geht es schwerpunktmäßig um die Erforschung eines BCIs, also Brain Computer Interfaces, und diese Interfaces haben sie halt bei Affen implantiert, um zu testen, wie gut die Entwicklung vorangeschritten ist, wie sich das auswirkt. Und haben dort einige Tierversuche durchgeführt. Und diese Tierversuche halten halt an und die Chips entwickeln sich natürlich auch weiter und die Funktionen entwickeln sich weiter etc. Also eine kontinuierliche Entwicklung der Chips, und das wird halt am Affen getestet, und das ist letztendlich auch grundsätzlich abgesegnet worden, dass man diese Tierversuche durchführen kann, aber es ist ein bisschen ausgeufert, wie man aus diesen Berichten herauslesen kann. Das heißt, dass die Affen sehr schlecht gehalten werden, dass die Versorgung sehr schlecht ist, also die allgemeine Pflege der Tiere sehr schlecht ist, dass die Käfige nicht den Standards entsprechen, die eigentlich vorgeschrieben sind, dass die Implantate pro Affe erhöht worden sind. Also das heißt, dass einige Affen bis zu 10 Implantate tragen, was auch nicht in dieser Rahmenvereinbarung steht und was auch nicht vereinbart war. Also da sind erhebliche Tierschutzverletzungen aufgetreten, und da wird jetzt das Ärztekomitee Klage einreichen und da jetzt gegen vorgehen. Ja, was ich auch richtig finde, wenn sich wirklich diese ganzen Beschuldigungen als wahr herausstellen, wo ich jetzt mal von ausgehe, dann finde ich es auch persönlich richtig, dass dagegen vorgegangen wird. Ja. Ist meine Meinung dazu.
Ja, ist generell ein schwieriges Thema. Tierbesuche, ja, wie gesagt, ist ein schwieriges Thema. Ich bin kein Freund davon, egal in welchem Bereich jetzt. Manches lässt sich halt nicht vermeiden, weil du es letztendlich in letzter Konsequenz dann am Tier einfach machen muss, bevor du an den Menschen gehst. Es wird trotzdem, es ist ja nicht nur meine Meinung, sondern generell, ja, von vielen Organisationen wird ja gesagt, dass wir nach wie vor zu viele Tierbesuche machen und viele dieser Tiere halt in schlechten Bedingungen gehalten werden. Aber ja, es sollten in der Regel, wie gesagt, am besten gar keine Tierbesuche stattfinden.
Ja.
Leider, wie gesagt, lässt sich es halt nicht ganz ausschließen, aber generell, wie gesagt, bin ich der Meinung, dass weniger Tierbesuche durchaus möglich wären. Zu den Besuchen bei Neuralink kann ich halt jetzt nichts sagen. Schlechte Tierpflege ist generell ein Thema, was leider immer wieder diskutiert wird. Ja, wenn sie da irgendwie Fehler gemacht haben, klar, ist scheiße, ja, sollen sie auf jeden Fall auch entsprechend zur Verantwortung gezogen werden. Genauso, wenn halt da Besuche gemacht wurden, die so nicht vorgesehen waren. Mhm. Wer auch immer da die Entscheidung getroffen hat, sollte halt, wie gesagt, auch dann entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden. Andererseits in diesem Fall, das ist halt auch wieder so eine Sache, ja, da geht's ohne Tierbesuche halt leider nicht.
Das ist richtig.
Inwieweit die Technik natürlich generell erstrebenswert ist, ist eine ganz andere Frage. In der Science Fiction haben wir ja oft davon geträumt, oder ist es ja oft ein Thema, die Technik. Irgendwann, der eine oder andere wird sagen, irgendwann müssen wir damit anfangen. Mhm. Nur, ob wir wirklich schon so weit sind technisch, ja.
Ja,
ist also eine gute Frage.
Ich habe ja jetzt
vor kurzem drüber gesprochen, dass es sogar Freiwillige gibt, ja.
Ja, ja, klar.
Die sich ja gerne zur Verfügung stellen würden, um das halt am Menschen auszuprobieren. Boah, Freunde, ey. Selbst wenn Elon Musk mit so einem Ding rumlaufen würde, ja, wäre ich immer noch nicht davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist.
Ja, es gibt viele Dinge, die er macht, die ich nicht für eine gute Idee halte, das mal davon abgesehen. Ich möchte jetzt auch gar nicht das Thema Tierversuche pro oder contra in Frage stellen oder das diskutieren. Das ist jetzt ein ganz, ganz anderes Thema. Aber was ich hier halt negativ finde, wenn Sie sich wirklich gegen die Reglementierungen, die Sie auferlegt bekommen haben, verhalten haben, also verstoßen haben, gegen diese Rahmenbedingungen, die Ihnen auferlegt worden sind, verhalten haben, dann finde ich das halt fragwürdig, und dagegen sollte dann auch vorgegangen werden. Also das ist halt der Punkt, den ich sehr negativ finde. wenn sie halt schon die Freigabe dafür haben, dass sie Tierversuche durchführen können, dann sollen sie sich auch innerhalb ihrer Grenzen bewegen und sollen diese Grenzen auch einhalten. Und dann finde ich es sehr fragwürdig, dass sie dann 10 Chips anstatt nur einen vereinbarten Chip pro Affe implementieren oder verbauen, klingt jetzt bei einem Lebewesen etwas sehr negativ, aber verpflanzen ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck dafür. Also wie gesagt, dann sollen sie sich innerhalb der Grenzen bewegen und gut ist. Und mehr prangere ich gar nicht an. Ne? Und ob jetzt diese Beschuldigungen oder Anschuldigungen richtig sind oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus, wenn sich da ein Ärztekomitee einschaltet, dass da schon handfeste Beweise vorliegen, wie gesagt, dass diese Grenzüberschreitungen durchgeführt worden sind oder dass sie halt diese Grenzen überschritten haben. Und dann sollte man halt wirklich dagegen vorgehen. Ne? Das finde ich dann doch schon angebracht, dass man, wie gesagt, dagegen vorgeht. Egal, ob es jetzt die Firma Neuralink ist oder eine andere Firma, das spielt jetzt gar keine Rolle. Generell finde ich das sehr bedenklich, wenn man diese Grenzen überschreitet. Ja. Das ist meine Meinung. So, oder was meinst du dazu? Du siehst doch das genauso, nehme ich an.
Nee, ich habe es ja eben schon gesagt.
Ja,
wie
klar.
Gesagt, wenn jemand ja. da... muss er auch zur Rechenschaft gezogen werden, ganz klar. Und meine Meinung ist sowieso, am besten gar keine Versuche.
Klar.
Und zumindest mal auf das Allernötigste
reduzieren.
Genau. Am liebsten wären wir es wirklich ganz ohne.
Ja.
Es gibt ja viele Alternativen. Man sagt ja immer hier, nur in der Petrischale ist halt schwierig. Aber es gibt sehr vieles, was man halt nicht am Tier testen muss, was nach wie vor am Tier getestet wird. Und ich denke, da ist noch viel Arbeit gefordert, dass man das halt wirklich entsprechend einschränkt.
Ja.
Aber manches ist halt nach wie vor leider zu einfach beziehungsweise zu günstig am Tier zu machen.
Genau.
Auch wenn du dafür eigentlich dann die richtigen Bedingungen brauchst und halt dann auch, wie gesagt, die Leute sich um die Tiere ja auch kümmern müssen, aber da wird halt leider viel Schmuh getrieben, ja. Und nach wie vor ist es trotz des Aufwands mit dem Tier anscheinend immer noch die günstigere Alternative und das darf eigentlich nicht sein.
Genau. Und wie gesagt, deswegen nochmal gedoppelte Aussage von mir, bin ich auch der Meinung, wenn man diese Freigabe für diese Tierversuche hat, dann sollte man sich auch gefälligst an die Vorgaben halten.
Ja, klar. Ja, definitiv. Und so das muss auch überprüft werden.
Genau.
Und ob das dann, wie gesagt, bei einer Kontrolle aufgefallen ist oder ob es einen Whistleblower gab,
ja, das ist ja uninteressant.
Unerheblich.
Ja.
Wenn es ein Whistleblower gewesen sein sollte, Hut ab, ja, da gehört ja auch einiges dazu, das zu machen. Finde ich in so einem Fall natürlich dann auch sehr wichtig, dass man es gemacht hat. Wenn es denn so sein sollte, wie gesagt, wahrscheinlich ist es ja eher durch eine Kontrolle oder durch irgendwo Berichterstattung oder durch irgendwelche Zufälligkeiten aufgefallen, wie es halt leider immer so ist. Wie gesagt, sollte da etwas von innen nach außen getragen worden sein, umso besser, weil das sind Zustände, weil wenn das wirklich so gewesen ist, ja, das darf einfach nicht sein.
Genau. Gut. Dann lass uns mal über zwei Patente sprechen. Das erste Patent, was Apple zugesprochen worden ist, ist ein Patent zur Touch-Steuerung an AirPods. Und sie haben es im Patent auch anhand der AirPods Max gezeigt. Das scheint dann wohl auch das Produkt zu sein, wo sie es eventuell einführen werden. Da möchte ich nochmal betonen, das sage ich jedes Mal, nur weil ein Patent aufgetaucht ist, heißt es nicht, dass es auch umgesetzt wird. Und das finde ich auch immer so ein bisschen unseriös, wenn jetzt die ganzen Medien aufspringen, yo, die nächste AirPods Max Generation, die wird jetzt per Touch gesteuert. Ja, das kann sein, es muss aber nicht sein. Und nur weil ein Patent aufgetaucht ist, muss nicht diese Funktion in der nächsten AirPods Max Generation auch Einzug halten. Das ist, wir haben so viel Patente von Apple oder Apple hat sich so viel Patente gesichert, die wir noch nicht gesehen haben oder die wir wahrscheinlich auch gar nicht sehen werden. Und so kann es auch bei der Touch-Steuerung sein. Das ist leider so. Und deswegen habe ich das auch ein bisschen abgeändert. Die Überschrift, die ja die meisten Medien schreiben, nächste AirPods-Generation mit Touch-Steuerung. Ja, eventuell mit Touch-Steuerung. Und derzeit ist es ja so, dass die AirPods Max mit der Digital Crown gesteuert werden. Und das ist auch ein Bedienkonzept, was sich ja bei der Apple Watch schon als positiv herausgestellt hat und auch bewährt hat. Und das haben sie ja dann einfach übernommen. Und ich finde, das ist auch eine gute Möglichkeit, Kopfhörer zu steuern und zu bedienen, weil du kannst die AirPods auch mit Handschuhen steuern und kannst die Handschuhe, wie gesagt, anlassen und sie steuern. Das ist mal so ein Beispiel. Und du hast auch ein recht schnelles Feedback. Habe ich jetzt das Ding überhaupt eingestellt? Habe ich es jetzt lauter gedreht, leiser gedreht oder habe ich den Titel vorgespult oder zurückgespult? Das geht nach meiner Meinung exakter als eine Touch-Steuerung. Und wie wir ja jetzt auch alle lesen konnten, hat Apple auch schon versucht, die Touch-Geschichte bei den AirPods Max zu etablieren. Das hat sich aber nicht als positiv in der internen Entwicklung herausgestellt und sie haben das wieder verworfen und haben sich halt auf die digitale Krone berufen oder haben sie halt etabliert in den Max-Kopfhörern. Und der Markt hat es ja auch gezeigt, dass viele marktbegleitende Hersteller auf Touch gesetzt haben und damit teilweise Schiffbruch erlitten haben, weil die Steuerung nicht so komfortabel ist, weil sie nicht so exakt funktioniert, weil man sich gewisse Gesten merken muss, die etwas komplizierter sind. Also Touch-Steuerung an Kopfhörern hat sich so im Markt nach meiner Meinung gar nicht etabliert. Und deswegen bezweifle ich.
Es gibt noch einige Hersteller, die auf jeden Fall drauf setzen. Ja,
ja, gibt es.
Modelle gibt es ja durchaus. Inwieweit, also ich bin kein Freund davon.
Ich auch nicht.
Ehrlich sagen, hatte vor langer, langer Zeit auch mal, glaube ich, im Podcast bei einem Produkt drüber gesprochen. Also ich bin nach wie vor kein Freund von Touch-Steuerung. Alleine schon dadurch, je nachdem, wie es umgesetzt ist, fehlt mir einfach so das haptische Feedback.
Ja.
Zumindest mal auch, bin ich überhaupt an der richtigen Stelle, wo ich mit dem Finger die Touch-Kommandos überhaupt auslösen kann. Das war bei einigen Produkten auch schon so ein Problem, dass du gar nicht oder nicht gefühlt hast, bin ich dann überhaupt da auch an der Stelle, wo ich das machen kann. Ansonsten Lautstärke, Regelung, Touch durchaus, warum nicht, ja, kann man machen. Tracks skippen, das ist ja auch so eine Funktion, die mit Tippen gerne gelöst wurde. Wie gesagt, ich bin jetzt kein großartiger Freund von, was mich bei diesem Patentantrag nur interessieren würde, ist, was die einzigartige Lösung ist, die man patentieren kann, die Apple da jetzt, wie gesagt, da reingeschrieben hat, weil sie sind ja nicht der Erste.
Das ist richtig.
Ich denke, dass andere wahrscheinlich auch das eine oder andere Patent halten, was Touch-Steuerung gerade in Bezug auf Kopfhörer betrifft oder beziehungsweise generell als Eingabemedium. Deswegen würde mich mal A interessieren, was steht da genau drin? Wie ist es technisch beschrieben? Und B, wie angreifbar wäre das Patent? Ja. Mhm. Weil, wie gesagt, das ist jetzt nichts Neues. Und mein Gott, haben sie da das Rad jetzt gerade nochmal neu erfunden? Ja, das wäre halt so die Frage, ja.
Das ist richtig. Also ich sagte ja, oder wenn Apple natürlich jetzt diese Touch-Steuerung so revolutioniert, dass sie jetzt sich auch im Kopfhörermarkt oder dass sie sich auch bei den AirPods Max als positiv herausstellt oder sich als positiv etablieren kann, dann ist es natürlich was anderes. Na, aber wenn sie jetzt die so eine Touch-Steuerung nehmen, wie wir sie bisher kennen bei den marktbegleitenden Herstellern, dann ist es nach meiner Meinung deplatziert, dort eine Touch-Geschichte zu verbauen. Es sei denn, wie du es eben auch schon gesagt hast, sie revolutionieren das Ganze und heben diese ganze Touch-Geschichte auf ein neues Level, dann stehe ich dem positiv gegenüber. Aber wenn sie das nur so herkömmlich verbauen, wie es alle anderen auch machen, dann sehe ich das eher negativ.
Ja, okay, du kannst schon eine grundlegend neue oder andere Technik haben und nutzt die in althergebrachten Weisen. Wäre eine Möglichkeit. Dann ist ja auch wieder die Frage, je nachdem, wie gesagt, was in dem Patentantrag drinsteht, ist ja eventuell der Kopfhörer nur eine Art oder ein Produkt, wo sie eingesetzt werden kann. Wäre die Technik eventuell für andere Produkte geeignet? Wir hatten ja schon über buttonlose iPhones gesprochen. Eventuell auch wäre das eine Technik, die eventuell auch dann, je nachdem, wie gesagt, was Sie sich vorstellen, ja durchaus auch für iPads oder auch für MacBooks geeignet wäre. Ist es eine Sache, die Sie vielleicht auch in der Tastatur noch integrieren wollen, beziehungsweise in Trackpad oder in die Alternative zum Trackpad, eine Alternative zur Tastatur, in den Displayrahmen, ja, du weißt es nicht, ja. Deswegen wäre es mal ganz interessant, sich diesen Patentantrag durchzulesen, mal gucken, was wäre da überhaupt von der Anwendung her oder vom Einsatz her vielleicht noch eine Alternative zum Kopfhörer, dass man dann sagt, okay, das Patent ist auch patentierungswürdig, beziehungsweise nicht so generic, dass du, ja, aber müsste man sich halt mal angucken. Ich kenne es halt jetzt nur so von den Überschriften quasi her, von den Artikeln, wäre mal interessant zu sehen, was dann wirklich letztendlich patentiert wurde und könnte das eventuell, oder welche anderen Einsatzgebiete hast du da eventuell noch für die Technik?
Ja, so ist es. Ja. Gut, und die Frage ist halt, wie ich es jetzt nochmal sage, ob es überhaupt Einzug halten wird oder ob es um eine reine Patentsicherung geht. Das ist halt fraglich. Und genauso beim nächsten Patent, da geht es darum, dass sich Apple ein Glasschiebedach oder ein Patent auf ein spezielles Glasschiebedach gesichert hat.
Ja, aber das ist schon sehr, etwas sehr Spezielles.
Ja, und das ist natürlich gerade wieder so in der eine Apple Car Gerüchteküche hochgekocht. Mensch, ein Schiebedach, ja super. Das heißt nicht, dass das auch, dass jetzt das Apple Car vor der Tür steht. Das hat damit jetzt wenig zu tun.
Ja, oder das ist halt ein Convertible oder halt ein Cabrio. Beziehungsweise überhaupt ein Auto mit der Technik erstmal kommt. Aber klar, in der Entwicklung kommt natürlich auch dieses Thema auf. Ein Glasschiebedach ist ja durchaus eine Serienausstattung mittlerweile. Kannst ja im Prinzip bei fast allen Autoherstellern für jedes Modell mittlerweile bestellen. Ist nicht mehr so das Ding wie vor noch 10 Jahren. Von daher, wenn sie wirklich am Entwickeln sind, auch für komplette Fahrzeuge, durchaus, wie gesagt, kein Wunder, dass sie da auch an einem Glasschiebedach angelangt sind. Und wenn sie da wirklich sowas Spezielles, Neues haben, dass sie da ein Patent draufhauen, auch keine Überraschung.
Ja, also der Knackpunkt oder eines der Hauptpatentpunkte ist, dass man das Glasschiebedach stufenlos und variabel lichtdurchlässig stellen kann. Also wie stark die Lichtdurchlässigkeit sein soll, also sprich von 10-20% bis 100% schwarz sozusagen. Ja. Das ist wohl der Hauptpunkt. Aber ist das denn wirklich patentwürdig? Weil ich also mein Nachbar hat Terrassenfenster, da drückt er aufs Knöpfchen und sie sind schwarz oder milchig und drückt aufs Knöpfchen sind durchlässig.
Die Frage ist halt wieder die Technik, die dahinter steckt.
Ja, okay. Ja.
Weil die Anwendung an sich ist, du hast es eben schon angesprochen, ist nichts Neues. Du hast das ja durchaus schon im konventionellen Hausbau beziehungsweise bei Fenstern oder bei Sichtschutz generell hast du schon ähnliche Techniken im Einsatz. Die Frage ist halt hier, wie wird variabel das definiert? Hast du wirklich komplett über ein Spektrum von 0-100%, dass du wirklich in einer Schritten, 5er-Schritten, 10er-Schritten das machen kannst? Weil dieses gerade durchlässig, nicht durchlässig, dieses 0 und 1, das hast du bei verschiedenen Anbietern mittlerweile schon. Da gibt's auch Türen, die so arbeiten. Bin ich jetzt kein Freund davon, was gerade so Nassbereich oder Toilettenbereich betrifft, dass du eine Glastür drin hast, die auf Knopfdruck halt milchig wird. Aber das ist Geschmackssache. Wie gesagt, da bin ich jetzt kein Freund von. Gibt's, ja, kostet auch durchaus viel Geld, je nachdem, welchen Anbieter du hast. Bin ich jetzt kein Freund von. Du hast teilweise auch Brillenbeschichtungen, die auf Sonneneinstrahlung reagieren. Je nachdem, mehr oder weniger gut funktionierend, billiger oder sagen wir günstig bis schweineteuer, gibt es durchaus Lösungen. Inwieweit das Sinn macht, ist eine andere Frage. Ich war von diesen selbsttönenden Sonnenbrillen auch noch nie ein Freund. Aber da wird ja weiterentwickelt. Und wie gesagt, je nachdem, wie sie halt variabel diskutieren, beziehungsweise definieren und wie sie es technisch umgesetzt haben, klar, Patent drauf, Ende, Peng. Ich wüsste jetzt nicht, dass wir sowas schon im Autobereich oder im Glasschiebedachbereich haben oder generell im Panoramadach. Es muss ja nicht unbedingt ein Glasschiebedach sein. Mhm. Sowas würde sich ja auch für ein Panoramadach ja durchaus eignen, mhm. dass du das, wie gesagt, an, aus oder variabel halt gestalten kannst. Wüsste ich jetzt nicht, dass wir da schon sowas haben.
Nee, ist mir auch kein Begriff.
Und wie gesagt, dass er dann, klar, Patentantrag kannst du stellen, der wird entweder abgelehnt oder nicht. Und wenn du halt die Technik hast, klar, würde ich als Ingenieur auch direkt mal ein Patent beantragen.
Also das Patent wurde Apple zugesprochen, also ist jetzt nicht nur eine...
Ja, nee, aber wie gesagt, würde ich auch machen. Und je nachdem, welche anderen Patente in dieser Art und Weise schon vorliegen, wie gesagt, wird es ja entweder, kann es ja auch abgelehnt werden. Mhm. Klar, als Ingenieur würde ich auch sagen, wenn du die Möglichkeit hast, warum ein Patent drauf? Ob das dann Apple nutzt, das ist wahrscheinlich es wird wahrscheinlich Apple zugesprochen worden sein, aber ob es dann zum Einsatz kommt, ist eine andere Frage, aber klar, patentieren, definitiv, bevor ein anderer auf die Idee kommt.
Richtig, so sehe ich das auch. Ja. Na gut.
Kann man natürlich auch wieder diskutieren, ja, Gatekeeping etc., ja, aber das ist, mein Gott, ist ja auch schon wieder ein anderes Thema. Mhm. Es gibt vieles, was nicht unbedingt patentwürdig ist, was ein Patent geworden ist, was auch teilweise ja dann gerade missbräuchlich auch verwendet wird, aber ja, das ist ein Bereich, über den kann man sehr ausgiebig, denke ich, diskutieren.
Ja, klar.
Was auch gerade wieder wird in Bezug auf Corona-Medikamente und Vakzine, ist ja auch wieder gerade so ein Diskussionspunkt.
Ja, gut. Aber den Diskussionspunkt haben wir ja schon sehr, sehr lange mit der ganzen Corona-Geschichte. Ne?
Nicht nur da, generell. Ja, das war ja auch klar. Hier geradezu, oder mit anderen Medikamenten ist es ja auch immer mal wieder ein Punkt, gerade für Schwellenländer, die sich halt die Medikamente auch nicht leisten können. Mhm. Ja, wo es aber trotzdem viele Fälle gibt, wo so ein Medikament halt in die, nicht in die Diagnostik, in die Anwendung halt kommen kann, beziehungsweise halt beim Patienten ankommen kann. Immer so ein Thema, inwieweit das halt reguliert werden muss. Aber wie gesagt, ein schwieriges Thema, gerade im Medizinsektor oder im medizinischen Bereich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ganz andere Diskussion, ja. Ich glaube, sprengt unseren Rahmen nicht nur heute.
Ja. Okay. Was wahrscheinlich auch unseren Rahmen sprengen würde, wenn wir ganz ausführlich über das nächste Produkt sprechen würden, ist der neue Walkman von Sony aus der...
Der sprengt definitiv meinen finanziellen Rahmen.
Das auch, ja, aus der Signature-Serie. Aber wenn wir wirklich jetzt explizit auf die ganzen technischen Features eingehen würden und die detailliert besprechen würden, dann würde das den Rahmen der heutigen Sendung sprengen. Ich glaube, das wäre eine monothematische Sendung. Vielleicht sollten wir uns mal einen Audio-Experten dazu einladen. Weil das Ding hat es letztendlich von den Komponenten und von der Materialwahl durchaus in sich. Und die Materialwahl sowohl vom Gehäuse als auch von den Digitalkomponenten ist eindeutig auf High-End-Audio getrimmt. Und ich habe mir mal so ein paar kleine Eckdaten rausgeschrieben, weil es steckt noch viel, viel mehr drin in der ganzen Kiste, als nur das, was ich jetzt gleich mal ausführen möchte. Das Gehäuse besteht aus sauerstoffreinem Kupfer, was vergoldet ist. Und das soll auch schon zum besseren Klang beitragen, laut der Pressemitteilung. Ich kann das alles nicht hundertprozentig verifizieren, ob das jetzt soweit stimmt oder nicht. Dazu bin ich zu wenig Audio-Experte. Das sage ich gleich vorne vorweg. Allerdings den nächsten Punkt, den ich hier vor mir sehe, das ist der S-Master HX Digitalverstärker. Also der sagt mir schon was vom Namen und der ist mir in der Vergangenheit auch öfter mal unter die Augen gekommen und da weiß ich, dass diese Komponente nicht günstig ist. Der nächste Punkt ist, dass Lötmittel verwendet werden, also Reflow-Lötmittel mit Goldanteilen. Und naja gut, Gold ist ein besonders guter Träger oder ein besonders guter Leiter von Strom, von Daten, von Signalen. Von daher liegt es auf der Hand, dass hier Gold verwendet wird, auch wenn viele sagen, ja, Goldkontakte an ein Klinkensteckern bringen jetzt nichts, aber wenn jetzt das ganze Gerät in der Gesamtkomposition auf allen Leiterbahnen einen höheren Anteil von Goldanteilen hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass das was bringt. Also wenn wirklich das gesamte Produkt darauf abgestimmt ist und jetzt nicht nur der goldene Klinkenstecker. Des Weiteren haben wir einen symmetrischen Kopfhörerausgang. Und was ich noch herausgelesen habe, die Verbindung vom symmetrischen Kopfhörerausgang zum Digitalverstärker, da wurde ein spezielles Kabel verwendet, was allein schon zwischen 200 und 300 US-Dollar kostet, obwohl dieses Kabel von der Länge halt aufgrund der Bauform gar nicht lang sein kann. Da gab es auch nochmal eine zweiseitige technische Ausführung zu diesem speziellen Kabel. Wie gesagt, wenn man jetzt auf alle technischen Gegebenheiten eingehen würde, würde das die Sendung sprengen. Ja, das sind so die Eckdaten, die mir so ins Auge gesprungen sind. Und das Schöne ist, oder das, ja, wie man es nimmt, das Ding läuft auf Android 11. Hat USB als Daten- und Ladeschnittstelle, gibt es mit 256 GB Datenspeicher. Die Akkulaufzeit soll 40 Stunden betragen. Und das Ding hat einen 5 Zoll Touch-Display. Gibt es in zwei Varianten. Einmal eine etwas günstigere Lösung für 1.400 €. Und einmal eine High-End-Lösung, wo man wirklich alle technischen Register gezogen hat, für 3.700 €. Ja, das ist eine Hausnummer.
Und dann hörst du dir auf dem Gerät übelst komprimierte MP3-Dateien an.
Genau, und das ist genau das, was ich sagen möchte. Das schreibt auch Sony in ihrer Pressemitteilung. Es müssen natürlich auch Inhalte da sein, womit man diese Hardware befeuern kann oder womit man das überhaupt hören kann. Und davon abgesehen muss man natürlich auch einen hochwertigen Kopfhörer anschließen, der durchaus nochmal das gleiche kosten kann wie der eigentliche Player. Das muss man in Betracht ziehen. So. Und wie gesagt, die Inhalte müssen stimmen, die überhaupt dieses Gerät ausfahren können oder diese Technik ausfahren. Ja, und von daher ist es halt fraglich, ob das ein Gerät für die Masse ist. Allein vom Preis ist es kein Gerät für die Masse.
Okay, für die Masse definitiv nicht. Das ist halt was für den
Enthusiasten,
Für den
Audiophilen, ja.
Für den Audiophilen mit dem passenden Gehör und Geldbeutel.
Ja, und mit den passenden Musikinhalten, die ja auch dort wiedergeben.
Ja, okay, kann. Lossless ist jetzt weniger das Thema. Das kriegst du ja mittlerweile auch online an jeder Ecke.
Ja.
Das Problem ist halt wirklich, wie viel ist Voodoo?
Richtig,
ja. Wie viel ist Voodoo? Wie viel redet man sich halt auch ein?
Mhm.
Ja, was man an Unterschied hören kann. Wenn jemand natürlich, wie gesagt, das entsprechende Gehör dafür hat und die Technik auch wirklich das bietet, was man sich dann davon verspricht, okay, wer das Geld oder für sein Hobby entsprechend aufbringen will, warum nicht? Ja, da haben wir auch andere Bereiche, in denen das ja entsprechend bedient wird. Von daher, von mir aus gerne, gar kein Thema. Ein Markt ist ja anscheinend da, den man als Sony dann auch bedienen möchte mit den Geräten. Dadurch, dass ich halt jetzt nicht das perfekte Gehör habe, ja,
ja.
Erschließt sich es mir sowieso nicht.
Mhm.
Selbst sehr gut komprimierte MP3-Dateien, ja, kann ich nicht unbedingt jetzt Unterschiede raushören zu und lossless Material. Wie du es schon angesprochen hast, kommt natürlich dann auch auf den Kopfhörer drauf an. Es ist ja nicht nur mit dem Player getan und dann halt Earpods dran, ja. sondern da gehört ja dann auch ein vernünftiges Wiedergabemedium dran.
Ja.
Aber es ist halt auch wieder eine gewisse Nische.
Ja, es spricht eine ganz spezielle Zielgruppe an. Und ich glaube, dessen ist sich Sony auch bewusst. Und allein, dass dieses Ding jetzt erstmal durch die Medien getrieben wird, ist ja schon mal ein schöner Marketing-Stunt in Anführungsstrichen von Sony. Sie erlangen jetzt mal wieder Aufmerksamkeit und ich glaube, das ist kein Massenprodukt da. Da werden sie ein paar tausend Stück von verkaufen und gut ist.
Aber hatten wir da nicht zuletzt erst auch einen bekannten Musiker, der versucht hat, in dem Bereich irgendwo...
Das war aber schon lange her. Du meinst den Pono-Player von Neil Young, oder was meinst
ja,
du?
Ja, genau.
Ja, aber das ist schon etwas länger her.
Schon länger her?
Da ist er auch mitgescheitert.
Wer ist gewesen jetzt?
Ja, da ist er ja auch mitgescheitert mit dem Ganzen.
Weil das war ja auch was. Und hatte Sony nicht schon was in der Richtung im Angebot?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also Sony hatte diese Walkman-Serie immer schon erweitert, also in das digitale Zeitalter gehoben. Aber ich weiß nicht, ob diese Signature-Serie schon länger besteht. Keine Ahnung. Aber jedenfalls in dieser Preisklasse ist es nach meiner Meinung das erste Sony-Produkt aus der Walkman-Serie.
Mhm, okay.
Ja. Ich meine, die Komponenten, die da verbaut werden, die sind schon mal von Haus aus nicht günstig. Ja, das muss man dazu sagen. Also das ist jetzt schon ein Preis, ich will jetzt nicht sagen, der gerechtfertigt ist, aber wenn man sich diese ganzen High-End-Komponenten anschaut, die da verbaut sind, da kommt da schon einiges zusammen.
Ja, klar.
Gut. Ich wollte es halt nur mal mit aufnehmen, weil ich das ganz interessant finde. Auch wenn mir klar ist, dass das kein Massenprodukt ist, um Gottes Willen.
Ja, ja, der Markt ist da. Man guckt ja mal alleine die ganzen, auch im also sagen wir mal in der Hi-Fi, ja, die vielen hochwertigen Angebote, die es einfach gibt im Markt,
ja.
Wo du ja auch Preise ausrufen kannst, die ja bezahlt werden, die sich wirklich da an ja durchaus ja also sagen wir ab Kleinwagen irgendwo nach oben ja bewegen. Ja, der Markt ist da.
Absolut, absolut.
Ja. Und auch natürlich im digitalen Bereich, wobei viele da nach wie vor halt nicht unbedingt jetzt auf digital spüren, gerade wegen der Kompression. Aber da haben wir ja mit Lossless und den ganzen Formaten, die es in dem Bereich gibt, ja mittlerweile auch ein Angebot, der durchaus ja in diese Richtung geht. Und da natürlich entsprechende digitale Angebote dann auch anbieten. Warum nicht? Ja.
Richtig, genau.
Auch der Markt geht halt mit der Zeit. Ja. Mhm.
So ist es. Gut, dann lass uns zum nächsten Nicht-Apple-Thema kommen. die Übernahme von Nvidia, also Nvidia hat ja vor, ARM zu übernehmen. ARM ist ja nach wie vor im Besitz der Softbank. Und da ging es ja darum, dass sie dort, also die Übernahme war auf 40 Milliarden angesetzt. Und beide haben jetzt bekannt gegeben, zeitgleich bekannt gegeben, dass diese Übernahme geplatzt ist und dass das jetzt nicht stattfinden wird. Ist jetzt auch nicht ganz verwunderlich, wenn man sich diesen Druck anschaut, der auf die beiden ausgeübt worden ist oder speziell auf Nvidia ausgeübt worden ist. Da hatten sich ja Kartellbehörden eingeschaltet und haben das überprüft. Es gab Beschwerden von Branchenkollegen, Branchenriesen wie Intel etc., die sich dagegen aufgelehnt haben. Und sogar die FTC klagte gegen die Übernahme. Also der Druck war immens und ich glaube, der Druck war den beiden zu hoch. Und deswegen haben sie die Reißleine gezogen und haben gesagt, okay, wir lassen das und sehen das als gescheitert an, das Ganze. Das ist meine Vermutung, dass sie das einfach nicht mehr durchhalten wollten, konnten oder sich auch keine Aussicht gesehen haben, dass das in die Realität umgesetzt werden kann, das ganze Projekt.
Ja, beziehungsweise unter den Auflagen,
ja,
die dann gemacht worden wären für die, ja, Übernahme. Diese Bereiche nicht, das muss man abspalten. Da hat dann Nvidia gesagt, ja, das wird so nichts für uns, ja.
Ja. So ist es.
Ja. ARM hat ja jetzt die Überlegung, dass sie an die Börse gehen wollen.
Mhm.
Wahrscheinlich einen starten an Nasdaq, muss man mal gucken. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall denke ich mal, ich denke, es ist eine gute Chance für ARM, beziehungsweise für Softbank.
Mhm.
Weil ARM, allein wenn man sich mal guckt, was Apple draus gemacht hat,
mhm,
und wie der Trend einfach ist, oder wie die Zukunft für ARM einfach aussieht, da ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine gute Chance, an die Börse zu gehen. Ich denke mal, egal, wer Interesse gehabt hätte an der ARM-Übernahme. Ja, ich denke mal, Apple wäre ja auch so ein Kandidat, oder war ja auch in der Rede, ja, als möglicher Käufer für ARM, wobei da wären wahrscheinlich die Bedenken noch größer gewesen als jetzt bei Nvidia. Es hätte wahrscheinlich so oder so Auflagen gegeben, wo sich der eine oder andere gefragt hätte, inwieweit das dann noch Sinn macht. Weil einfach so viel auch in Zukunft hinten dran steht. Weil ARM zeichnet sich ja ab, ist wahrscheinlich zumindest mal mittelfristig die Zukunft, in denen die Chip-Entwicklung einfach geht. Oder der Bereich, der wahrscheinlich mit am stärksten wachsen wird, wo die meiste Innovation und Entwicklung die nächsten Jahre wahrscheinlich stattfindet. Und da kann es eigentlich in keinem Interesse sein, dass da ein Käufer da wäre, der die Handhabung von ARM komplett umstellt.
Ja, das sehe ich genauso, weil ich denke, es kann nicht von Interesse sein, dass ein Anbieter, der selbst Chips entwickelt, wie Nvidia, Lizenzen vertreiben kann und Lizenzgeber sein kann. Weil wie gesagt, ARM respektive Softbank ist ja unabhängig. Die sind ja letztendlich nur Lizenzgeber. Und ich glaube, es ist nicht gesund, wenn ein Hersteller, der selbst eigene Chips entwickelt, auch noch der Lizenzgeber für andere ist.
Wobei Nvidia den Vorteil hat, sie sind momentan nach wie vor mit ihren Grafikpartnern in einem bestimmten Bereich. Wenn sie das Geschäft so weitergeführt hätten, wäre, glaube ich, zumindest mal mittelfristig. Wie gesagt, die Frage ist halt, wie hätte Nvidia das langfristig gesehen? Wo wollen sie in der Chip-Entwicklung oder in ihrem Angebot halt hin? Und wie wäre die Vision gewesen, wenn sie halt ARM übernehmen? Da habe ich jetzt zu wenig Überblick oder Gerüchte gehört, was Nvidia sich halt da denkt.
Aber
ich denke mal, dass auch der Aufschrei oder die Bedenken wären noch größer gewesen, wenn wirklich Apple, Intel, wenn AMD die Käufer oder die gewesen wären, die halt jetzt wirklich da in Gesprächen für eine Übernahme gewesen wären.
Ja, aber sicherlich ist es, ich sag mal, hat es ein gewisses Geschmäckle, wenn ein Unternehmen, was selbst entwickelt, Lizenzgeber für diese ARM-Architektur ist, dann kann man dem schon ein gewisses Anstreben an Marktmanipulation vorwerfen. Und das liegt nahe, dass das einfach leichter möglich ist, als nur eine Firma, die Lizenzen vergibt und die nicht selbst entwickelt.
Die Frage wäre halt, inwieweit ist das Lizenzgeschäft noch von Interesse für denjenigen, der halt ARM übernimmt?
Zum Beispiel.
Oder was wollen sie in Zukunft für wie viel Geld lizenzieren?
Ja.
Das ist halt die Frage. Und ich denke mal, für Nvidia oder bei Nvidia waren die Bedenken wahrscheinlich noch nicht so groß, wie gesagt, oder selbst Microsoft, ja. Wenn Microsoft im Gespräch gewesen wäre, denke ich, wären die Bedenken größer gewesen als bei Nvidia. Und bei Nvidia waren sie schon entsprechend groß. Du hast ja die ganzen Einwände gehabt, die ganzen Überlegungen gehabt, oder ginge es dann noch so weiter für ARM, beziehungsweise für das Lizenzgeschäft. Die Auflage, oder wie gesagt, das, was die Kartellbehörden schon gesagt haben, wie sie sich das eventuell vorstellen könnten, ja, was aufgesplittet werden muss, wie es gehandhabt werden muss von Nvidia, von der ARM. Das war da ja schon, wie gesagt, eine Schwelle oder Nvidia beziehungsweise ARM hatten da oder Nvidia hatte da Bedenken, das in dieser Art und Weise dann noch zu tätigen. Wie gesagt, ich will nicht wissen, wie der Aufschrei gewesen wäre oder wie da eventuell oder inwieweit es direkt abgelehnt worden wäre, wenn halt Apple, wenn Intel, wenn ARM das gewesen wäre anstatt Nvidia.
Ja, davon gehe ich aus.
Wahrscheinlich wäre da direkt ihr Signal gekommen in der Art und Weise.
Also da wären die Verhandlungen gar nicht so weit vorangeschritten. Also ich glaube, da wäre grundsätzlich abgeblockt worden.
Wahrscheinlich
schon,
weil das Signal direkt gekommen wäre, wahrscheinlich von den Aufsichtsbehörden, wo sie gesagt haben, nee. Weil wenn du mal guckst, wie Apple oder wo Apple momentan mit ihrer Chip-Entwicklung auf ARM-Basis steht, wie es wahrscheinlich die nächsten Jahre für sie in diesem bestehenden Lizenzgeschäft weitergeht. Wenn die gesagt hätten, hier, wir sind dran interessiert, ARM zu übernehmen, was hätten da die ganzen anderen Lizenznehmer gesagt, die in dem Bereich tätig sind? Ja.
Eben.
Wie Snapdragon zum Beispiel, ja, was ja eine Produktfamilie ist, die ja auch auf ARM aufbaut. Selbst Samsung, die im Bereich mit ihren Exynos ja tätig sind.
Ja, ja, klar.
Also das wäre nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Und Intel als der Chip-Hersteller generell wäre wahrscheinlich auch so ein Thema gewesen, wo von vornherein gesagt worden wäre, sehen wir äußerst kritisch, um es mal so auszudrücken.
Ja, ja, klar. So ist es. Na gut. Dafür gehen sie jetzt wahrscheinlich an die Börse. Den CEO haben sie auch gewechselt. Also Nvidia, nee, ARM, nee, wer hat jetzt den CEO gewechselt? ARM hat den CEO gewechselt, ja. Und dann schauen
wir mal. Wobei ich ehrlich sagen muss, mich hätte es sehr interessiert, was Apple, also wenn Apple Interesse überhaupt dran gehabt hätte, ARM zu übernehmen.
Ja.
Wie das da weitergelaufen wäre.
Aber ich glaube, den Schuh wollten sie sich gar nicht erst anziehen.
Nee. Nicht unter den Voraussetzungen aktuell oder unter den Bedingungen auch aktuell. Der Tech-Markt steht generell momentan so unter Beobachtung. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, den Schuh wollten sie sich jetzt nicht unbedingt anziehen.
Aber einen Schuh, den sie sich jetzt angezogen haben, ist, dass man das iPhone demnächst als NFC-Kassenterminal verwenden kann. Den Schuh haben sie sich jetzt... Tap-to-Pay.
Ja, wobei, sag erstmal was dazu.
Ja, also Tap-to-Pay ist mittlerweile in der Apple Beta 15.2 Beta, also iOS Beta 15.2 Beta 2 verfügbar und sichtbar. Und es wird dann nur noch eine Frage der Zeit sein, dass wir das ab 15.4 sehen werden, nur in den Staaten, das muss man dazu sagen. Da wird nämlich dieses Tap-to-Pay-Feature etabliert oder ausgerollt.
Erstmal
bezieht sich auf iPhone 10S-Geräte, also ab da funktioniert es und es lässt auch physische Kreditkarten und Debitkarten zu mit NFC-Chip logischerweise. Kooperationspartner sind vom Start an Google Play und Samsung, nee, Google Pay, nicht Samsung, Google Play. Das ist nämlich der Play Store. Google Pay und Samsung Pay. Amex und Discover ist, glaube ich, auch dabei und als digitaler Zahlungsanbieter für Transaktionen im Netz ist auch Stripe als Unternehmen vom Start an dabei. Ja, das sind so die Grundvoraussetzungen, die erfüllt werden können oder die Grundfeatures, die wir derzeit sehen. Was mich wundert, dass so von Start an sogar Samsung Pay dabei ist. Ja, und somit wird jedes iPhone, also jedes iPhone ab 10S, als Kassenterminal verwendbar. Ja, ist, denke ich, für einige interessant, die zum Beispiel ein Kleinunternehmen haben, zum Beispiel der klassische Wochenmarktverkäufer, der mit seinem Smartphone auf dem Wochenmarkt steht, kann jetzt Geld entgegennehmen.
Ist für alle interessant, die momentan noch ein auf ein externes Kartenlesegerät angewiesen sind. Und man muss ja auch sagen, es funktioniert nur mit Third-Party-Apps. Das ist ja kein Dienst, der im OS so integriert ist, dass du keine andere App mehr brauchst. Du brauchst eine Stripe-App. Du brauchst eine PayPal-App. Du brauchst irgendeinen anderen Anbieter, der das in seine App integriert.
Ja.
Und das ist in der Art und Weise schon ganz schlau gemacht, dass man da auch schon wieder dem ganzen Ärger aus dem Weg geht, der sagt,
Banklizenz.
Monopolisierung des Zahlungsverkehrs.
Zum Beispiel.
Und man öffnet damit ja in gewisser Weise, ja, das war ja ein großer Kritikpunkt auch von vielen Bankinstituten, an der Implementierung der NFC-Technologie, dass man gesagt hat, man will Zugriff darauf haben, was man ja zumindest mal vorerst in den Staaten ja quasi bekommt. Wenn eine Bank, die eine App hat, das in ihre App integrieren will, kann sie das ja voraussichtlich machen. Ich weiß jetzt nicht die Bedingungen dafür, aber ich gehe mal davon aus, dass man das in seine Banking-App dann auch integrieren kann. Damit hast du quasi ja, über die API entsprechend Zugriff auf einen NFC-Chip. Du kannst das natürlich dann nur beschränken auf das, was damit möglich ist. Wahrscheinlich sind da ein paar auch, ja, auch wieder gewisse Privacy-Features von Apple integriert in die Art und Weise, wie sie es umgesetzt haben, was uns ja als Anwender im Prinzip nur recht sein kann. Aber wie gesagt, die Bedenken, die man ja im Vorfeld hatte, gerade mit den Gerüchten, die aufkamen, dass Apple da ja, Wettbewerber bzw. andere Firmen aus dem Markt drängen will, hat man in der Art und Weise ja nicht. Sie machen es halt den Anbietern, gerade wie, das ist ja nicht nur Stripe, wie heißen die anderen, da gab es auch viele, die mit Dongles gearbeitet haben, gerade so in diesen Kassensystemen, denen machst du es im Prinzip einfacher, dass sie keine eigene Hardware mehr brauchen. Oder du zu der Hardware, die du mit dem iPhone sowieso schon hast, nochmal eine Zusatzhardware brauchst, die entweder über Lightning angeschlossen wird, über Bluetooth funktioniert, wie auch immer, dass du halt diesen externen Kartenleser im Prinzip dann einsparst und nur mit deiner iPhone-Hardware diese Funktionalität dann quasi von Apple mit ins iPhone halt integriert hast. Was es natürlich Anbietern in Zukunft einfacher macht, sie müssen keine eigene Hardware mehr herstellen oder herstellen lassen und verkaufen, beziehungsweise anbieten. Es reicht dir im Prinzip das iPhone.
Ja. Ob das jetzt für jede Zielgruppe interessant ist, das ist anders, das ist fraglich. Weil es gibt ja durchaus größere Unternehmen, die mehrere Terminals benötigen. Und ob es da nicht günstiger ist, das Terminal zu nehmen, vom Anschaffungswiderstand her, ist eine andere Sache. Das müsste man ausrechnen. Weil du musst ja mindestens ein iPhone XS haben. Und ja, da muss man überlegen, was ist günstiger.
Ja, ne? Klar, wer aktuell noch mit einem älteren iPhone unterwegs ist und eh schon dieses Kartenlesegerät hat, der braucht sich ja erstmal keine Gedanken mehr drum zu machen. Nur dann, wenn er ein Upgrade vom iPhone her macht, hat er natürlich den Vorteil, dass wenn sein Anbieter das entsprechend schon in die App integriert hat, braucht er nicht nochmal einen externen Kartenleser.
Ja, aber ich meine ja, wie gesagt, wenn du jetzt mehrere Kassen hast in einer
ja, okay, das ist ja nochmal ein anderes Thema in Bezug auf Kassensystem.
Ja.
Nur diejenigen, die eh schon, wie gesagt, so eine Sache wie Stripe nutzen oder andere anbieten, die sind ja entweder haben die ein Einkassen und vielleicht ein Zweikassensystem und haben dann zwei Kartenleser oder haben einen Kartenleser, den sie sich teilen, je nachdem, wie dann die Bezahlungen geregelt sind vor Ort. Aber viele sind ja mobil unterwegs.
Ja, ja, klar. Oder wenn du jetzt und zum Beispiel...
Und die haben ja dann eh nur das Problem, dass sie ein Gerät haben. Was heißt Problem?
Ja.
Die haben ja dann nur dieses eine Gerät,
genau,
was sie vor Ort einsetzen.
Ja.
Und ob du dann hier dein, wie du es ja oft hast, diese EC-Kartengeräte hast, die ja viele Heizöl, Gaslieferanten, eventuell Holz haben, dass du halt vor Ort mit der EC-Karte zahlen kannst und zusätzlich halt sowieso ihr Telefon dabei haben. Die können sich eventuell dieses Gerät sparen. Nicht jeder,
richtig,
aber ja, viele können sich halt diese Geräte sparen.
Ja.
Und du als Zahlungsanbieter brauchst ja auch nicht unbedingt diese Technik halt noch vorhalten.
Richtig, genau.
Und das ist halt schon ein Vorteil. Und wie gesagt, diese Lösung, dass du es halt über die Third-Party abmachen musst und Apple das nicht quasi auch noch anbietet, ja, und da eventuell auch nochmal Druck bekommen könnte, hast du natürlich da schon mehrere Fliegen, wie schon angesprochen, mehrere Fliegen einfach mit einer Klappe erledigt. Und ich denke mal, sobald das weiter ausgerollt wird, fallen auch viele Kritikpunkte, die ja gerade unsere Sparkassen und Volksbanken auch noch angebracht haben, dass sie wie gesagt, keinen Zugriff auf NFC haben und das halt nicht entsprechend umsetzen oder anbieten können, der fällt ja dann auch weg. Die könnten das ja zum Beispiel dann in ihre Sparkassen-App noch integrieren und du könntest da dann Zahlungen unterhalb, ja, keine Ahnung, für im privaten Umfeld irgendwelche oder beim ja, wenn du auch mit mehreren beim Essen vielleicht unterwegs bist, einer zahlt und du holst ja das, oder du kannst dann Teilbeträge dann so nochmal direkt irgendwie bezahlen oder Zahlungen annehmen, beziehungsweise bei Sammlungen vor Ort für irgendein Geburtstagsgeschenk das nochmal machen oder so. Vor Ort dann, wie gesagt, bist du eh schon und dann kann einer noch schnell seine 5 Euro per Tap oder so an die App geben. wäre eine Möglichkeit. Und das kann, wie gesagt, der Anbieter dann einfach, oder das könnte man dann in die App halt mit integrieren.
Richtig, genau. Im Endeffekt ja, bei Apple Pay ist es ja auch so, Apple ist ja nicht der Anbieter, sondern nur die Schnittstelle zwischen den verschiedenen Banken, Sparkasse etc. Und es ist eine Schicht dazwischen, die Apple Pay quasi anbietet, und so ist es mit Apple Pay, Tap-to-Pay letztendlich auch. Es ist nur ein zusätzlicher Layer, der eingezogen ist. Mehr ist es nicht letztendlich.
Ja. Ich bin mal gespannt, was an technischen Informationen demnächst halt dazu alles noch bekannt wird.
Ja, klar. Und vor allen Dingen, ob es überhaupt nach Deutschland kommen wird, weil in Deutschland gibt es ja noch ein paar andere Regulationen bezüglich der Verwaltung des digitalen Kassenzettels etc. Da müssten natürlich andere Anpassungen vorgenommen werden als jetzt zum Beispiel in den Staaten, weil da natürlich ganz andere Gesetze gelten als bei uns, ne? Das ist halt so.
Das ist halt, denke ich mal, auch wieder eine Frage. Das ist ja für dich als Zahlender egal.
Ja, aber derjenige, der die Zahlungen annimmt und die...
Und, klar, und da ist es natürlich die Frage, inwieweit der dir eine Rechnung dafür oder eine Bestätigung per E-Mail, das ist ja alles die Frage, die dann, wie gesagt, er für die Region technisch umsetzen muss.
Ja klar, das ist natürlich regional bedingt.
Zahlender, wie gesagt, ob das dann privat oder geschäftlich ist.
Aber trotzdem muss es halt auf die dementsprechenden Länder halt und auf die Regularien angepasst werden, ne, das Ganze.
Aber das ist ja dann eine Frage des Anbieters, der muss das ja machen.
Richtig, aber wie gesagt, dazu muss man erstmal sehen.
Solange Apple nur die API zur Verfügung stellt, kann es Apple ja auch egal sein, weil das Rechtliche muss ja dann der Anbieter machen.
Ja, ja, gut, aber dazu muss natürlich auch erstmal die API in Deutschland verfügbar sein, ne? Ganz klar. Und der
Das ist ja eine Sache, Schalter umlegen. Aber wie gesagt, mit der rechtlichen Umsetzung hat ja in dem Fall dann Apple nichts zu tun, weil sie die Schnittstelle zur Verfügung stellen. Wie das rechtlich abgebildet wird vom Anbieter, ist ja im Prinzip dann seine Verantwortung.
Ja, ja, ist richtig. Genau.
Das ist was anderes, als wenn Apple die Abwicklung direkt macht.
Ja.
Solange sie nur die API zur Verfügung stellen, damit der Anbieter oder die Third Party in dem Fall das halt technisch umsetzen kann, denke ich mal, ist Apple raus.
Richtig, genau. Ja. Und ich glaube, raus ist ein gutes Stichwort, weil ich denke, wir beide sind jetzt auch gleich raus und sollten die Sendung so langsam beenden. Oder hast du noch
irgendwas? Können wir gerne machen. Ich hatte eben auch schon einen Besuch. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme vielleicht noch hört.
Ja.
Hat sich gerade einer unserer Hunde bei mir vor Ort gemeldet.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder.
Werden wir, ja.
Okay, also bis dann.
Ja, tschüss.
Tschüss.